Eve.
Ja.
Du wirst dich erinnern, als wir über die 10 oder eigentlich sogar 13 Serien geredet haben, die unser Leben prägten, hatten wir uns auch vorgenommen, über die 10 bis 13 Filme zu reden, die unser Leben prägten, weil das ist der natürliche Nachfolger. Und deswegen frage ich dich jetzt wieder als Anmoderation, was dein Nummer 1 Krank-Film diesmal ist. Also der Film, der, wenn es dir schlecht geht, egal ob seelisch oder körperlich ist und du auf der Couch liegst oder im Bett liegst, was ist dieser eine Film, den du anschaltest und der dir immer ein gutes Gefühl gibt?
Also die offensichtlichste Antwort wäre Predator. Ja. Aber da ich wirklich alles über Predator gesagt habe, nicht nur was ich sagen kann, sondern was die ganze Welt über diesen Film sagen kann, ist mir das zu einfach. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, alles gesagt. Es gibt nichts mehr, was ich dazu noch sagen kann. Ich überlege wirklich, gibt es nein, es gibt nichts, was ich dazu noch sagen kann.
Ich würde sogar behaupten, du hast in unserem Podcast über Alien schon alles über Predator gesagt.
Ja, und das Krasse ist, ich probiere auch, ich war ja zweimal im Podcast von David Hein und Robert Hofmann. Mhm. Und da gab es ja zweimal dieses, dass ich irgendein Film-Trivia mitnehmen muss. Und beide Male habe ich ein neues Trivia mitgebracht zu Predator. Mhm. Und sollte ich noch mehr Trivias finden, werde ich sie mir aufheben für weitere Einladungen. Zum Beispiel, was nicht viele wussten, ist das mit Peter Cullen. Aber ja.
Was warte, ist das der Optimus Prime?
Genau.
Ja.
Genau.
Was war denn mit dem nochmal? Er hat das Geräusch gemacht, ne?
Der hat das Geräusch gemacht und ja. John McTiernan war mega sauer. Weil er dachte, ich habe mir jetzt diese tolle Stimme da angeheuert und dann macht er nur. Ja. Das ist. Aber ich entscheide mich jetzt für Adam McKays kontemporäres Meisterwerk, Stiefbrüder. Step Brothers mit Will Ferrell und John C. Reilly, die sich erneut zusammengetan haben nach einem weiteren Adam McKay-Hit, und zwar Talladega Nights, Ricky Bobby. Mm. Das ist ein Film, bei dem Christopher Nolan sagt, das ist einer seiner Feel-Good-Filme und wann immer der läuft, kann er den nicht ausschalten.
Also Talladega Nights, nicht
Talladega Nights, ja. Den habe ich vor 2 oder 3 Wochen Sebastian das erste Mal gezeigt.
Ach, und ernsthaft?
Okay. Wir haben uns kaputt gelacht, der ist so lustig. Aber im Gegensatz zu Talladega Nights, ich finde Step Brothers ist noch lustiger und hat ein besseres Pacing, weil ich finde Talladega Nights ist so 20 Minuten zu lang. Mhm. Ja, es gibt so ein paar Momente, gerade der Anfang ist super lustig und dann über Streckenweise zieht er sich ein wenig. Step Brothers ist perfekt, aber er ist so hirnlos, dass glaubst du nicht. Also, da muss man halt auch in der richtigen Laune sein. Ich lache wirklich über so gut wie alles. Story, kennst du die Story von Step Brothers?
Ja, ich hab den gesehen.
Oh mein Gott.
Natürlich, I'm not gonna call him dead. Ich hab Step Brothers nicht gesehen.
Keine Ahnung, I'm not gonna call him dead. Not ever. Even if there's a fire.
Er ist schon sehr viel Impro und das ist halt, muss halt die Art von Humor mögen. Aber ich weiß noch, also wenn man das erste Mal sieht, die Szene, in der diese große Schlägerei ist, dass ich jetzt bewusst nicht spoiler, weil das erwischt einen so eiskalt, dass sie durchziehen. Ich habe da wirklich, ich habe mich ja fast eingenässt vor Lachen.
Ja, also es gibt so viel, auch Adam Scott ist herrlich lustig im Film. Mhm. Catherine Hahn ist verflucht lustig im Film. Also auch alle Nebenfiguren sind verflucht lustig im Film. Und es ist halt so hirnlos. Es ist so toll. Und die beiden wurden halt dafür geboren, diese Rollen zu spielen. Die haben halt auch die beste Dynamik. Und ich empfehle jedem, der Step Brothers liebt, den Extended Cut zu sehen. Mhm. Weil die Szene am Abendessentisch, die ist noch so viel lustiger, weil die länger geht. Da gibt's noch ein ganzes extra Ding mit Fancy Sauce. Kennst du Fancy Sauce?
Ich habe nicht den Extended Cut gesehen, aber Fancy Sauce kenne ich. Ich habe gerade so ein Déjà-vu. Ich glaube, das liegt daran, weil du es schon mal erwähnt hast.
Ja, also da ist die Mama, das ist ja die, die bei Zurück in die Zukunft 3 Clara spielt. Clara, die von der auf die Doc Brown das steht. Ist die.
Okay,
ja. Und die sagt, this is a special sauce, we call it fancy sauce, that Brennan likes, it's mayonnaise and ketchup. Und dann streiten die sich um diese Soße. Und es ist so lustig. Und ich empfehle nicht nur jedem den Extended Cut, wenn ihr die Zeit habt, das gibt's auch auf YouTube, guckt euch Blooper-Reel an. Da seht ihr nicht nur, wie häufig die lachen mussten und wie schwer es ist, bei diesen Albernheiten ein ernstes Gesicht zu behalten. Es ist halt zum Totlachen. Aber auch, wie häufig John C. Reilly und Will Ferrell improvisiert haben. Weil die hatten so viele unterschiedliche Takes bei bestimmten Situationen. Und ein paar Takes haben es nicht in den Film geschafft, weil sie den nicht durchziehen konnten, ohne zu lachen.
Es gibt von Will Ferrell auch schöne Blooper-Reels, wie er bei Saturday Night Live immer wieder schafft, weil das ja live aufgezeichnet wird. Also der Gag ist zwar geprobt, also der Sketch ist geprobt, aber es ist ja live aufgezeichnet. Das heißt, wenn da jemand aus der Rolle bricht, was bei Will Ferrell sehr oft passiert, dann siehst du das und es ist für immer on camera.
Ja.
Aber ich habe übrigens eine kleine Anekdote dazu. Witzig, dass du den ausgewählt hast. Ich habe ungelogen erst vorgestern war ich in so einem kleinen Loop und habe lauter Clips nochmal zu Step Brothers gesehen.
Und es lag
daran, weil Catherine Hahn in einem Interview, das ich auf TikTok oder so gesehen habe, erzählt hat, dass das der eine Film ist, der, wenn ihr Sohn den sieht, den Raum wieder verlässt.
Ja, ich verstehe auch warum. Ich verstehe auch absolut warum. Ihre Rolle ist aber auch so fucking lustig. Ja. Die sind alle super. Die sind wirklich alle super. Bis in die kleinsten Nebenrollen. Die Eltern sind klasse. Adam Scott ist klasse. Catherine Hahn ist klasse. Die Therapeutin ist klasse. Es ist ein ganz toller Film. Also, und jedes Mal, wenn man denkt, der hat dir schon alles gezeigt, was lustig ist, dann kommt noch irgendein Gag, der noch bescheuerter ist. Und es ist einfach großartig.
Ich höre richtig raus, dass das so dein Repeat fit. Also den kannst du immer und immer wieder gucken. Und gerade weil die Gags so variantenreich sind und so viel sind, ist es vielleicht auch jedes Mal ein bisschen, als würde man wieder zum ersten Mal gucken vielleicht.
Ja, es ist einfach das Konzept, dass du da diese zwei 40-Jährigen hast, die sich benehmen wie 12-Jährige. Es ist so lustig. Ich kann nicht. Also ich wette, es gibt jetzt sehr viele, die sagen, okay, Yves, du hast jetzt endgültig verspaßt, dass du mit so einem Film ankommst. Ich halte den für eine der großen Komödien da draußen. Ich hau den auf eine Stufe mit Borat und so weiter. Ich fand den so lustig.
Ich würde aber sogar so weit gehen, dass es einer der beliebtesten Will Ferrell-Filme ist.
Ja, ist er auch. Ist er auch. Also Anchorman, 1 und 2, erneut kontrovers. Ich finde Teil 2 von Anchorman sogar noch lustiger als Teil 1.
Das ist kontrovers, ja.
Ja, Anchorman 1 und 2, Talladega Nights und Step Brothers, das sind so die, das ist so wie mit Nicolas Cage, die heilige Trinity mit The Rock, Face Off und Con Air. So.
Okay. Ja, mein Nummer 1 Krankfilm ist natürlich auch was Lustiges, weil irgendwie, ich glaube, das braucht man dann auch. Und der hätte eigentlich in diese Liste gehört, weil er mich, meinen Filmgeschmack, meinen Spielegeschmack sogar, meinen Videospielegeschmack sehr geprägt hat. Aber ich habe schon zu viel Filme meiner Top 10 of All Time Liste in dieser Liste. Aber das geht auch wirklich Hand in Hand. Also Filme, die mich wirklich geprägt haben, haben natürlich einen anderen Stellenwert als Filme, die einfach nur unfassbar gut sind. Und so ist halt meine Top-Liste kreiert und so ähnlich ist es hier auch. Aber ich muss jetzt als quasi Ehrennennung, als mein Krankfilm, muss ich nennen Das fünfte Element von Luc Besson.
Der ist super.
Ich liebe diesen Film.
Ich auch.
Und du sagst selber, der Humor, Mann. Also ich glaube auch, der Humor, wie sehr der on point ist, also auch was Timing angeht, diese Umschnitte, dieses typisch französische, jemand guckt frontal in die Kamera rein und so funktioniert auch der Humor. Es ist so abgedreht und das halt in Kombination mit ganz vielen Hollywood-Schauspielern, weil es ist halt kein amerikanischer Film, es ist ein französischer Film. Und wenn du das dann kombinierst, diese zwei Welten, diese zwei Kulturen und das packst in einen Sci-Fi-Film, der eigentlich Cyberpunk verhandelt, aber trotzdem ein Abenteuer-Comedy ist, auch mehr Star Wars mit dem ganz klassischen Gut-Böse-Bild als viele andere Sci-Fi-Filme, dann steckt da halt so viel drin, an dem ich mich ergötzen kann. Ich kann den Film einfach, ich bin auch in der glücklichen Lage, dass ich ihn zweimal auf der Leinwand sehen durfte und eben nicht nur krank zu Hause. Aber es gibt wenig Filme auf der Welt, die ich so oft gesehen habe wie den. Vielleicht auch, wenn man mal krank war. Aber hauptsächlich, weil ich einfach, weil ich ein wohliges Gefühl kriege, wenn ich ihn sehe.
Der ist auch super. Also, so sehr du und ich auch so unsere Streitthemen haben, aber Fünfte Elemente kann ich dir nicht abstreiten. Der ist einfach klasse. Es war auch eine meiner ersten DVDs. Also, die ersten beiden DVDs, die ersten drei DVDs, die ich hatte, war ganz spannend. Der Regenmacher. Kennst du den?
Rainmaker mit Jim Carrey?
Nein, der Regenmacher ist ein John Grisham.
Nee, warte mal, ich will den mit Jim Carrey, der heißt doch Rasenmähermann oder so.
Ja, okay.
Das ist ganz anderes.
Nee, der Regenmacher.
Ja.
Tatsächlich das fünfte Element, aber noch in so einer richtigen CD-ROM.
Weißt du, also ich hatte so eine Plastik-DVD-Packung, also richtig durchsichtiges, hartes Plastik. Das war auch eine meiner ersten DVDs.
Nee, das hatte ich bei Matrix, da hatte ich diese Papp...
Das ist Pappding, das hatte ich auch.
Das Pappding, aber bei das fünfte Element war für mich noch so eine richtige CD-ROM. Also das war dieses kleine, eckige Ding und da war das fünfte Element.
Das war jetzt aber kein Rolling, wo jemand mit Edding fünfte Element
Nein. Und weil damals gab es noch nicht wirklich viele DVD-Player, damals hat man das auch noch voll häufig so auf dem Rechner geguckt, weißt du? Die ersten Rechner mit DVD-Laufwerk drin.
Ach, deswegen CD-ROM, okay.
Genau. Und Ian Holm mit der besten Line des Films. Wow, ey, zoom. Ich liebe es jedes Mal.
Das ist deine
Mal.
Beste Line?
Oh, ich kann nicht sagen, wie häufig ich das zurückgespult habe.
Bei mir ist es ein Wort, grün.
Ja, aber und Chris Tucker, bzz. Der ja eigentlich einfach nur Prince parodiert, den ganzen Film überall hinweg.
Aber sehr eigen, es funktioniert fantastisch. Und den dann auch auf Bruce Willis loszulassen, also das ist so wie bei Man in Black, du hast einen Schauspieler, der seine Rolle komplett ernst spielt und nicht Comedy spielt. Und du stellst dann jemanden, der komplett durchdreht, ihm gegenüber.
Ja.
Das ist dieselbe Art von Humor. Und er geht ja auch alle Genre durch. Du weißt ja, was ich alles mag. Und du hast halt mittendrin auf einmal einen Buddy-Cop-Comedy, Stirb-Langsam-Variante. Und wenn es auch nur für 15 Minuten ist. Aber das sind wieder andere 15 Minuten. Und warum mich dieser Film halt so prägt, ist, ich habe den vor Star Wars gesehen. Das war mein erstes Sci-Fi-Oper. Also Space Opera, wie man so schön sagt. Weil das ist er ja auch. Mhm. Das habe ich vor Star Wars gesehen. Ich habe den Film vor Blade Runner gesehen. Das heißt, auch was Cyberpunk angeht, was die Darstellung angeht, fliegende Autos, dystopische Stadt. Und zwar regnet es hier nicht und ist nicht die ganze Zeit dunkel, was schon wieder was Besonderes ist, weil Cyberpunk oft im Dunkeln spielt. Aber du merkst, es gibt Armut, es gibt Überbevölkerung, es gibt überall Müll, es gibt korrupte Politiker. Du hast eigentlich die ganz klassischen Cyberpunk-Themen noch mal so drüber gestülpt innerhalb dieser gut-böse Geschichte. Und deswegen hat mich dieser Film massiv geprägt.
Und ich hatte den ultimativen Crush auf Mila Jovovich. Und tatsächlich.
Das hatten alle pubertierenden Jungs.
Samara Weaving, die ja wundervoll ist, die auch in Ready or Not die Hauptrolle gespielt hat, hat sich zu Halloween verkleidet als Lilo.
Echt?
Mit diesen Bandagen.
Okay.
Ja.
Gut. Wer immer das möchte. The Fünfte Element. Das ist mein Go-To-Film. Den kann ich jederzeit schauen. Ist auch deswegen einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Aber nichtsdestotrotz, er hat mich einfach geprägt. Wir haben 10 weitere Filme für euch ausgesucht. Eine einzige Doppelung, deswegen sind es eigentlich 11 Nennungen. Also wir haben dann eine Ehrennennung stattdessen reingemacht. Auch weil einer der Filme wieder einen Podcast spiegelt. Wir haben eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht. Wir müssen es ja auch nicht wiederholen. Deswegen können wir an der Stelle die Ehrennennung nennen. 5 Filme, die uns als Person geprägt haben, mit der wir sehr persönliche Verbindungen haben. Es geht nicht nur darum, dass es ein besonders guter Film ist, wobei wir zufälligerweise auch nur gute Filme rausgesucht haben. Wobei bei meiner Nummer 5 wirst du es nicht wissen. Aber bei deiner Nummer 5 müsste ich auch überlegen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich den als Kind gesehen habe. Und der war auch immer so melancholisch, dass ich kein Bedürfnis hatte als Kind, den nachzuholen. Weil ich wirklich das Gefühl habe, ich will jetzt keinen Zeichentrickfilm schauen, der mich traurig macht.
Es ist ein Film, den ich hoch und runter geguckt habe. Also wirklich ist eine Steven Spielberg-Produktion, aber kein Steven Spielberg-Film. Das ist An American Tale, auf zu Deutsch Feivel der Mauswanderer. Und meine Güte, dieser Film lief bei mir hoch und runter. Also Don Bluth ist der Regisseur, ist auch so eine kleine Legende im Animationsbereich. Ist eine Migrantengeschichte, im Grunde genommen. Das ist eine jüdische Mäusefamilie in der Sowjetunion, die von Kosakenkatzen gejagt werden. Und dann wollen sie nach Amerika, weil in Amerika gibt es ja angeblich keine Katzen. Und aber in Amerika gibt es Katzen. Und das ist, der Junge geht auf der Überfahrt verloren und muss sich alleine durch New York durchboxen. Und da gibt es so wilde Charaktere, wie eine Katze, die aber Vegetarier ist. Und die wird dann sein bester Freund. Und es ist ein so, so wundervoller Film. Ich kann dir das nicht sagen. Also erstens, ich verbinde damit auch ein Kindheitstrauma. Ich bin selber mal verloren gegangen.
Echt?
Weswegen meine Eltern mich auch lange Feivel genannt haben, als sie mich wiedergefunden haben.
Okay.
Der Vater von Feivel erinnert mich so krass an meinen Vater. Das ist ja gruselig. Mit allem, mit dem Akzent, mit der Brille. Aber mein Vater kann die Fiedel nicht spielen, muss ich dazu sagen. Die Musik in diesem Film, es reichen wirklich nur ein paar Noten. Und bis heute, ich bin 36 Jahre alt.
Ja.
Ich fange an zu heulen. Mhm. Also als ich noch beim Moviepilot war, habe ich dieses Geheimnis mal preisgegeben. Und André, Hardy und Sebastian haben auf Play gedrückt und Somewhere Out There abgespielt. Und ich so, alles klar, ich verlasse den Raum.
Und hast du draußen geheult? Oder?
Nein, ich wollte einfach nicht hören, weil wenn ich es höre, kriege ich nasse Augen. Was übrigens auch dazu geführt hat, Community ist ja eine Serie, die wir teilen in der Liebe. Mhm. Also wir sind ja beides große Community-Fans. Und Community hat mich damals erst richtig gekriegt nach Episode 10. Und warum? Weil die Serie hatte ja auch immer popkulturelle Anspielungen. Später hatte sie ja ganze popkulturelle Genre-Episoden ab einem gewissen Punkt. Aber in den ersten paar Folgen, als es eher noch so im Community College einfach war, hatten sie halt Anspielungen. Aber sie hatten Anspielungen auf Sachen, die nicht jeder so krass kennt. Und es gibt eine Episode, das war die Folge, danach hat mich Community nicht mehr losgelassen, weil ich bei einer Community-Folge geweint habe.
Ja.
Und das ist die, wo Senior Chang von seiner Frau verlassen wird.
Aha.
Und Jeff Winger schleimt sich bei ihm ein, deswegen muss er für ihn nicht mehr die Schulbank drücken. Und parallel hat Shirley eine Präsentation und Pierce trainiert sie. Aber Troy und Abed bonden das erste Mal zusammen. Sie haben ein Experiment, sie müssen eine Maus prägen, dass sie auf etwas hört. Und die Maus nennen sie natürlich Feivel und singen immer Somewhere Out There. Und am Ende, wenn sie diesen Song richtig singen und das so eine wundervolle Version ist, in der das Danny Pudi und Donald Glover singen, auf einmal hatte ich tränende Augen und ich so, oh Gott, meine Kindheit verfolgt mich zurück in die Gegenwart. Ich sag's auch ganz ehrlich, die Kinderstimmen, die brechen ja und kratzen halt auch teilweise, weil es waren ganz kleine Kinder, die das gesungen haben, das Somewhere Out There. Was es aber nur noch herzzerreißender macht. So, die Version gibt es auf YouTube. Auch die große Maus von Minsk, was ja eine Anlehnung ist an den Golem von Prag. Es gibt ja dort so viele Verweise, ob die Freiheitsstatue von einer französischen Taube gemacht wurde, einem französischen Künstler. Es gibt ja so viele clevere Sachen da drin, die für so viel mehr stehen. Und das checkt man als Kind natürlich gar nicht. Aber am Ende hat die Mütze gepasst. Und das ist, was zählt. Bist du eine Maus? Ja, du bist eine Maus. Oh Gott, nee, hör mir auf. Dieser Film bricht mich. Es ist wirklich einer Film, er bricht mich. Ja. Musste auf der Liste stehen, weil der mich so geformt hat. Also,
ich mag deinen Grund, weil du dich so hineinprojizieren kannst.
Es ist so schlimm. Und dieses Ende. Weißt du, das Ende ist schon fast Overkill, weil sie sind immer kurz davor, sich wieder zu treffen und dann laufen sie aneinander vorbei und wieder und wieder und wieder. Aber das Ende ist so verdient. In jedem anderen Film wäre das Overkill, wenn sie sich dann treffen und so happy sind und die Musik aufdreht und so. Es wäre Overkill, aber es ist so das verdiente Ende dieses Films. Es ist so Du willst einfach nur vor Freude weinen am Ende, wenn sein Papa ihn findet und die sich anspringen und noch im Wasser landen. Und dann kommt noch die Katze dazu und freut sich auch und alle freuen sich. Mhm. Und es ist so, oh mein Gott, ich werde selten sentimental bei Filmen. Aber zeig mir 3-4 Szenen aus diesem Film bei YouTube und ich bin ein heulendes Wrack. Bis heute. Mhm. Der Film hat nichts an seiner... Und ja, jetzt aus der Filmkritiker-Perspektive, die Animation in diesem Film, unglaublich, hält sich bis heute. Es ist unfassbar, wie dort mit Farben, mit Schatten gearbeitet wurde. Man merkt, das ist eine Big-Budget-Produktion. Es gab ja noch ein Sequel und eine Sequel-Serie und es ist so im Wilden Westen. Mhm. Und das ist leider Quatsch. Mhm. Also das ist leider, da fehlt komplettes Gewicht, da fehlt alles, was den ersten Teil ausgemacht hat. Ich weiß, sie sind zumindest genremäßig, haben sie gesagt, sie machen jetzt eine Western-Nummer draus. Mhm. Aber das Gewicht und das Drama und die Tragik fehlt halt komplett. Deswegen war ich nie der größte Fan vom Sequel und auch der Trickserie.
Ich erinnere mich auch an das Sequel grob. Ich glaube aber wegen Trailern oder so, die damals noch auf den VHS-Kassetten ja auch immer davor waren und quasi damit unskippable waren. Da habe ich auch viel von Fievel gesehen. Fievel, ich weiß noch ganz genau den Fievel-Trailer und die Stimme dazu, die dir dann erzählt, worum es geht. Und es gab auch einen halt zum zweiten Teil und du hast schon sehr die Diskrepanz gemerkt. Das eine ist halt ein Cash-Grab, weil der erste so erfolgreich und beliebt war und jetzt macht man ein Unterhaltungsprodukt für Kinder draus. Und damit verkennt man ein bisschen, worum es um den ersten eigentlich in Wirklichkeit geht.
Absolut. Absolut.
Ja. Also ich kann ja schon mal sagen, bei meiner Nummer 5 wirst du nicht so sentimental, aber den sollst du auch gar nicht aus einer sentimentalen Sicht sehen. Du hast schon schwer geschluckt, als du ihn auf der Liste gesehen hast, weil ich ihn nachträglich eingefügt habe. Ich hatte ursprünglich einen anderen Film drin. Über den rede ich vielleicht später noch mal ganz kurz. Ich habe den spontan reingemacht, weil als ich noch mal über die Liste drüber gegangen bin und gesehen habe, was du eingetragen hast, ist mir eingefallen, ah fuck, ich muss ja den reinmachen. Ich muss ihn reinmachen. Warum muss ich ihn reinmachen? Weil das der Film war, der letzte Schubser war, warum ich nach München gezogen bin, um mein Studium, ein Filmstudium anzufangen. Das war dieser Film. Weil dieser Film mir gezeigt hat, mit wie wenig, wie viel man da erreichen kann. Kennst du die Geschichte hinter Rian Johnsons Brick?
Ja, der hat doch eine Noir-Geschichte bei sich in der Highschool einfach so gemacht, oder?
In der Highschool, also in der er in die Schule gegangen ist. Ich glaube, es ist streng genommen sein Abschlussfilm. So ähnlich wie Das Leben der Anderen ist ja auch nur ein Abschlussfilm. Wusstest du das?
Das wusste ich nicht.
Das ist der krasseste Abschlussfilm, der wahrscheinlich in Deutschland jemals gedreht wurde. Von einem Regiestudenten, Anführungsstrichen. Also war ja quasi fertig, aber das war sein Abschlussfilm. Florian Henkel von Donnersmarck. Aber es hilft, wenn man aus gutem Hause ist, damit man sich so ein Ding finanzieren kann, damit du eine so Hochglanzproduktion wie Das Leben der Anderen auf die Beine stellen kannst. Bei Brick ist es ein bisschen ähnlich. Rian Johnson musste sich sehr viel Geld leihen dafür. Weil sowas musste ja noch auf Film gedreht werden. Man hat nicht die Möglichkeit, die man heute hat. Jon Favreau, der Iron Man-Regisseur, sagt ja auch immer, früher haben sie so viel Geld in die Hand nehmen müssen für seinen ersten Film, Swingers, heißt er, glaube ich, da hat er nicht Regie geführt, ich glaube, er hat da das Drehbuch geschrieben. Kennst du den? Das ist auch so ein ganz kleiner Kultfilm, der in Sopranos auch kurz referenziert wird, weil Jon Favreau spielt sich ja selbst in Sopranos, erinnerst du dich? Das war die Storyline, in der Christopher Moltisanti in Hollywood anbandelt und diese eine Geschichte mit der Batteriesäure erzählt.
Ah, ja.
Und das erzählt er Jon Favreau als Jon Favreau. Und Jon Favreau will die Geschichte für einen Mafia-Film verwenden und deswegen hat Christopher Moltisanti Angst um sein Leben. Und in Anlehnung daran hat Jon Favreau gesagt, heute ist es so einfach wie nie. Und komischerweise, das ist das Lustige, komischerweise entstehen trotzdem nicht so viele Dinge. Also wir haben ein paar Musterbeispiele. Wir haben Leute, die ihre Kurzfilmprojekte auf YouTube stellen und damit Popularität gewinnen. Denk nur an einen unserer Lieblingshorrorfilme der letzten Jahre, Don't Talk to Me.
Talk to Me, sorry. Übrigens,
Talk to Me,
weil du es gerade erwähnst, ja? Von den beiden ist der neue Trailer zu ihrem neuen Film da.
Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Der verrät dir nichts, guck ihn ruhig.
Ja.
Der verrät dir nicht mehr als der Titel. Der Titel ist Bring Her Back.
Weil ich habe den Trailer zu Talk to Me erst gesehen, nachdem ich den Film geguckt habe. Und Mann, bin ich glücklich, dass ich den erst danach gesehen habe, weil ich finde, der Trailer hat so viel verraten.
Nee, der Teaser, das ist ein Teaser, der nur mit dem Titel spielt, dass der Film Bring Her Back heißt und dass sie vorher Talk to Me gemacht haben. Ja. Also wie quasi der Titel sich entwickelt von Talk to Me to Bring Her Back. Und Bring Her Back, ich meine, der Titel verrät schon wenigstens was grob, worum es gehen könnte. Und so ist es da auch. So, nur kleines Abschweifen. Aber worauf ich hinaus will ist, früher gab es das halt nicht. Früher gab es nicht das YouTube, wo du dann deine Kurzfilme veröffentlichst. Und dann haben wir halt hier einen jungen Regiestudenten, in dem Fall Rian Johnson, der von vielen geliebt und von vielen gehasst wird, der schon immer mal einen Film noir machen wollte. Jetzt lebt er sich ein bisschen aus mit seiner Comedy-Version einer der Agatha Christie-Filme, in dem er Knives Out macht. Damals wollte er halt einen Film noir machen. Ich finde, auch mit Looper hat er einen Sci-Fi-Film noir gemacht, aber das ist jetzt auch mal dahingestellt. Aber wie macht man das, wenn man kein Geld hat? Er hat es an die Highschool, an die Schule verlegt, zu der er selber hingegangen ist. Das war der Drehort. Und hat nur junge Schauspieler gecastet. Und einige davon sind halt mittlerweile Superstars. Zum Joseph Beispiel Gordon-Levitt, Joseph Gordon-Levitt.
Ja.
Und auch da hat er schon mit Steve Yetlin zusammengearbeitet, der bis heute sein Kameramann ist, sein Stammkameramann, den ich zu den besten Kameraleuten auf der Welt zähle. Und er hat damals schon mit seinem Cousin, ich sag oft Bruder, aber es ist, glaube ich, sein Cousin, Nathan Johnson oder so ähnlich, der hat auch die Musik dazu gemacht. Und er fand das auch deswegen so lustig, weil die zwei schon als Kinder immer so zusammen so Musik zu Film, zu Bildern sich überlegt haben. Und ihr Lieblingskompositeur war halt
Komponist.
Komponist.
Gott, Kompositeur.
Ja, das klingt auch gut. Ihr Lieblingskomponist war halt immer John Williams. Und deswegen war es für ihn der größte Kindheitstraum, bei The Last Jedi mit John Williams zusammenzuarbeiten. Und das war auch das eine Ding, wo dann auch sein Cousin gesagt hat, ja, keine Sorge, mach du mit John Williams die Musik, ich mach bei den anderen Filmen wieder deine Musik. Weil diese Kollaboration hat sonst nie geendet. Die wurde nur für Star Wars unterbrochen. Und all das beginnt halt bei Brick. Ein Film noir, Drogen-Mordgeschichte, ich will nicht zu viel verraten, die an der Highschool spielt. Und ich habe diesen Film damals gesehen, auf einer CD-ROM, aus Gründen, weil sonst kriegst du sowas nicht. Der ist selbst heute noch schwer zu kriegen. Und ich habe den gesehen und ich war so mindblown von dem Konzept, von der Idee, von der Ausführung, wie günstig das war. Er musste sich, also günstig relativ, er hat sich ja viel Geld geliehen dafür, damit er sowas realisieren kann. Und das war der letzte Push, den ich gebraucht habe, um mein Leben umzukrempeln. Dass ich mir wirklich gesagt habe, ich rede so viel über Filme, warum mache ich nicht irgendwas in der Richtung? Jetzt bin ich auf so einem Zwischenweg gelandet. Ich rede immer noch nur über Filme, aber jetzt hören mir Leute zu. Aber das hat alles damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich muss hier weg und ich muss was machen. Und man kann auch heute was machen. Man muss nicht da jammern und der nächste Spielberg werden, sondern do something. Und das war der letzte Push und deswegen muss dieser Film in meine Liste, Brick. Und ich würde dir auch empfehlen, wenn du irgendwann sehen solltest, zieh mal deine Rian Johnson Hate-Brille ab und guck mal unter dem Aspekt, mit wie viel man erreichen kann. Das ist wirklich ungelogen einer der besten Film-Noir-Filme der letzten 20 Jahre. Und der wurde mit geringsten Mitteln gedreht.
Mich erinnert übrigens deine Anekdote mit dem Stammkomponisten, der für einen Film weg war, sehr an Tim Burton.
Bei welchem Film hat er Danny Elfman ausgesprochen?
Danny Elfman und er haben sich gestritten.
Ach, gestritten.
In den 90ern und hatten fast ein Jahr lang keinen Kontakt miteinander.
Und welchen Film hat er dann gemacht in der Zeit?
Ed Wood.
Ach, echt?
Und Howard Shore hat die Musik gemacht für Ed Wood. Und das hört man, das ist kein Danny Elfman-Score.
Da muss ich nochmal drauf achten, das habe ich gar nicht drauf geachtet.
Dabei gehen ja Danny Elfman-Scores Hand in Hand mit Tim Burton. Das ist ja schon fast Teil der Identität seiner Filme.
Ja.
Ich liebe Ed Wood.
Ausgerechnet, Ed Wood ist einer seiner allerbesten Filme.
Ja, ist es auch. Aber in Ed Wood passt es auch, dass es nicht Danny Elfman ist, weil Ed Wood hat so etwas klassisch Hollywood-esque. Er ist ja inszeniert wie Citizen Kane, obwohl es um den Typen geht, der gerne so wäre wie Orson Welles, aber eher so ist wie Tommy Wiseau. Und das ist ja das Brillante an dem Film. Aber weißt du, was auch brillant ist?
Nee, ganz kurz. Mit dem großen Unterschied zu The Disaster Artist zum Beispiel, die ein ähnliches Thema damit haben, der große Unterschied ist halt, er nimmt aber diese Figur jederzeit ernst und zieht sie nicht ins Lächerliche. Mhm. Und deswegen auch Ed Wood, auch passend übrigens zu Brick gerade, es ist halt ein Film, der auch so eine Metaebene durchbricht, für die man eine Faszination haben kann. Guck, voll. Hauptsache, du hast den Willen und Hauptsache, dir gefällt's. Who cares, ob es jemand anderem gefällt?
Nicht nur das. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass Mars Attacks ist eine Anlehnung an Ed Wood. Denn mit Mars Attacks hat Tim Burton einen Film produziert, den Ed Wood, also einen Film Regie geführt, den Ed Wood so gemacht hätte. Das ist der Grund. Es sollte also ein richtig Trash Alien Invasion Film sein.
Ja.
Aber weißt du, die Aliens können dich angreifen aus dem Weltall. Ne? Wir sind zum Glück ja auf der Erde. Und auf der Erde sind wir frei. Zumindest wollen wir immer frei sein. Und was zur Freiheit dazugehört, ist ein freies Internet. Und das bringt uns zu Werbung. NordVPN. NordVPN ist ein virtuelles, privates Netzwerk. Meine Übergänge werden immer besser, Marco. Tut mir leid. Das war ja schon richtig Sherlock Holmes-mäßig.
Man hat den seit einer Minute ankommen gehört.
Ja. Wie funktioniert NordVPN, Marco? Du verbirgst doch deinen digitalen Fußabdruck, oder?
Ja, also ich habe NordVPN überall installiert, auf all meinen Geräten tatsächlich, aus meinem Handy. Ich habe sie hier auf dem Desktop-PC installiert, ich habe es selbst auf meinem MacBook installiert. Und es lässt sich halt mit wenigen Klicks aktivieren. Ich benutze es immer, wenn ich Geoblocking umgehen will. Also ganz einfach gesagt, das Internet ist ja nicht weltweit. Das Internet erkennt, wo du gerade bist und du kannst deinen Standort ganz bewusst ändern. Bei uns ist es sehr oft, um Sachen auf YouTube zu sehen, die man sonst in Deutschland nicht sehen könnte. Bei mir ist es privat auch oft, wenn ich auf Netflix Sachen sehen will, die nur in den USA laufen oder sogar früher laufen, aber hier nicht, weil das gibt's auch. Es kann aber auch sein, dass ich im Ausland bin und dann das deutsche Netflix sehen will, weil sowas wie Cassandra, was ich neulich ja mehr oder weniger empfohlen habe, in unserem Potpüree, wie du dich erinnerst, könntest du jetzt vielleicht auch nicht in allen Ländern sehen. Eine Funktion, die ich bisher noch nicht genutzt habe, aber die ich jetzt im Hinterkopf habe und die ich auch mal ausprobieren müsste, wäre, wenn du Dinge im Ausland kaufst, also über NordVPN, das ist oft aus dem Land, wo das ist, günstiger. Also zum Beispiel, wenn du ein Hotel buchst. Wenn du das von Deutschland aus buchst, kann es sein, dass es teurer ist, als wenn du es jetzt in Italien selber buchst. Also nur als Beispiel, wobei Italien als EU-Land vielleicht jetzt gar nicht da reinzählt, bin ich mir aber auch schon wieder nicht sicher. Weil ich habe auch schon Streaming-Dienste aus Nachbarländern von Deutschland habe ich schon abonniert, weil das günstiger war oder weil sie etwas hatten vor allem, was hier in Deutschland noch nicht war. Also selbst in der EU gibt es immer noch diese unsichtbaren Grenzen im Internet und all das könnt ihr mit NordVPN übergehen.
Über unseren Link nordvpn.com/nerdundkultur kriegt ihr einen massiven Rabatt auf die 2-Jahres-Pakete Basis, Plus oder Ultimativ. Jedes 2-Jahres-Paket NordVPN bekommt 4 Bonusmonate obendrauf. Und das alles nur über unseren Link, den findet ihr in den Shownotes. Nochmal nordvpn.com/nerdundkultur oder ihr benutzt unseren Gutscheincode nerdundkultur. Natürlich gibt es auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und damit Werbung Ende. Und surprise, surprise für Marco, ich habe last minute einen Film von meiner Liste geworfen und ausgetauscht. Weil ich hatte auf meiner Nummer 4 Zombieland. Aber über Zombieland habe ich schon so häufig geredet, habe auch gesprochen darüber, dass als mir mal eine Zeit lang richtig schlecht ging, ich den hoch und runter geguckt habe. Das heißt, ich hätte mich zu krass wiederholt.
Aha.
Aber ein Film, der meine Jugend so geprägt hat, wie eventuell sonst nur Die Maske mit Jim Carrey, ist Gremlins 2 The New Batch. Gremlins 2 war mein erster Gremlins-Film. Und ist der Wahnsinn. Tarantino hält ihn für ein Meisterwerk, was ich ganz spannend finde. Ja. Wenn man den heute guckt, sieht man, das ist die Mutter aller Metafilme. Es ist ein Film, der Teil 1 nimmt. Und es ist quasi der Evil Dead 2 zu Gremlins 1. Aber Gremlins war ja schon albern. Das ist der Unterschied. Und die Puppen in diesem Film sind unglaublich. Ich habe mich trotzdem hier und da gegruselt. Die Gremlins, die haben es echt geschafft. In Teil 2 sieht kein Gremlin so aus wie der andere. Weil in Teil 1 sahen die sich ja alle ähnlich. Es gab Stripe, der mit dem weißen bisschen Härchen da. Aber in Teil 2 hat ja, ist es Joe Dante? Ich glaube, es ist Joe Dante. Der wollte dieses Sequel nicht machen. Der hatte absolut keinen Bock, dieses Sequel zu machen. Aber die haben ihm dann wirklich eine Carte Blanche gegeben. Und was hat er dann gemacht? Er hat das Budget angenommen und hat sich lustig gemacht über Hollywood-Studiosysteme und über Franchisierung. Mhm. Und deswegen guckt sich irgendwann jemand Gizmo an und sagt, ich sehe Plüschtiere. Ich sehe eine Trickserie für Kinder und so weiter und so fort. Der Film spielt in einem Smart-Gebäude, hat auch so eine, hat den Clamp Tower, was ganz klar angelehnt ist an den Trump Tower, wo John Glover einen Trump-ähnlichen Typen spielt, so Trump der 90er, so ein Unternehmer. Mhm. Alle Charaktere werden zurückgebracht. Aber es gibt nicht einen Moment, in dem sich der Film zu ernst nimmt, außer bei ein paar Horrorsequenzen. Zum Beispiel, eine der makabersten Sequenzen in Gremlins 1, ja, ist ja die, wo Phoebe Cates Charakter erzählt, warum sie Weihnachten nicht mag. Da gibt's ja diese ganz schreckliche Geschichte, dass ihr Vater sich als Weihnachtsmann verkleidet hat und da den Kamin runtergefallen ist und dann da verbrannt ist. Und es war ganz schlimm. Ja. Aber diese Szene nimmt sich ja ernst. Mhm. Und in Teil 2 sagt in irgendeiner Line ein Typ, oh Mann, das wird ja schlimmer als Lincoln's Day. Und dann sagt aus dem Nichts Phoebe Cates Charakter, don't talk to me about Lincoln's Day. Something horrible happened on Lincoln's Day to me. Und ihre Geschichte wird so absurd, ja, dass der Schauspieler, der Billy spielt, der hat den Take nicht geschafft. Der rennt aus der Szene raus und lacht. Ja. Mhm. Gremlins 2 war auch der Film, der mich das Fürchten gelehrt hat. Er hat einen der fiesesten Jumpscares meiner Kindheit. Mhm. Er hat die besten Diskussionen über Gremlins 1 ist das Gespräch, das ein Marco führen würde. Nee, Gremlins 2 ist das Gespräch, das Marco führen würde nach Gremlins 1. Zum Beispiel dieses Nachmitternachtsfressen. Ist es nicht immer nachmitternachts, je nach Zeitebene? Und da gibt's Leute, die es sagen. Was ist, wenn du einen Gremlin in einem Flugzeug hast und dann ist er da an einer Zeitebene? Was wird er dann auch zu, also all das adressiert dieser Film. Und er ist der Wahnsinn. Auch die Idee, dass sie sich über Warner Brothers lustig machen, dass Christopher Lee spielt mit, als Dracula-Verschnitt. Aber auch böser Wissenschaftler. Und dann gibt's noch einen anderen Typen, der wie den einen von den Monsters spielt, aber als Dracula-Moderator, weil es eine Horror-Channel gibt, es gibt einen Archery-Channel, es gibt einen Koch-Channel, bevor es all diese Sachen gab. Weißt du, der Film war auch so wegweisend zu der Kommerzialisierung von allem, dass es im Fernsehen Kanäle gibt für alles, weißt du?
Liegt da der Kern, warum du ihn in die Liste gewählt hast? Ich versuche noch rauszuhören, was der Grund ist, was dich daran so prägt. Ist es wirklich diese Hollywood-Kritik?
Nein, es war für mich der erste Film, der mich gleichzeitig zum Lachen bringen konnte, wie nichts anderes. Und mich gleichzeitig so gruseln konnte. Ich fand ja die Gremlins immer fucking gruselig, muss ich sagen. Und dieser Film war 90s Galore. Er wusste ganz genau, wie er bei mir alle Knöpfe drückt, ob es ein Gremlin ist, der sich in eine Fledermaus verwandelt, durch eine Scheibe fliegt und das Bat-Symbol hinterlässt. Ja. Ob es Gizmo ist, den ich haben musste, und mit dem ich auf dem Schoß diesen Film geguckt habe. So, ob es der komplett Banane-Humor war. Ich meine, der Film wird unterbrochen, weil die Gremlins die Kontrolle über den Film übernehmen, den wir gucken. Und dann muss Hulk Hogan reinrennen und den Gremlins sagen, hört auf damit, der Film muss weitergehen. Und dieser Film ist absolut der Bringer. Er hat mich so geprägt, wenn es um Grusel geht, wenn es um Comedy geht, wenn es um Klamauk geht, wenn es um das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ein Film mich so angebrüllt hat, dass ich selbst als Kind gecheckt habe, was ein Franchise ist. Mhm. So. Und ich liebe Gremlins 2. Das Tolle ist, es ist ein Film, wenn du ihn guckst und klein bist, checkst du nicht mal, wie clever der ist, aber genießt ihn.
Das Interessante finde ich, ich finde, du tanzt immer noch ein bisschen rum über die Frage, wer dich geprägt hat. Aber wenn ich mir die letzten 2 Wochen auf deinem YouTube-Channel Belief anschaue, dann denke ich, ah, klar hat er dich geprägt.
Wieso?
Weißt du, was ich meine?
Nein.
Doch, es ist schon sehr dieser Franchise-Kritik auch,
ja,
die
ja
da drin steckt. Das ist schon sehr, wie dich das geprägt hat.
Ja, also der Film hat der hat halt bei mir alle Punkte gedrückt als Kind und der lief bei mir auch on repeat, obwohl es immer wieder Szenen gab. Ich wusste, die kommen gleich und habe ich mich unter der Decke versteckt, weil ich die dann doch gruselig fand. Mhm. Der hat für mich zum Freitagabendprogramm, Freitagabend Pizza essen mit meinem Bruder und Gremlins 2 gucken. Das ist, ich habe darüber mit meinem Bruder und meinem Cousin gebondet ohne Ende. Mhm. Das war für mich eine richtige Tradition, diesen Film zu schauen.
Ich erinnere mich auch, dein Bruder und Cousin, das war doch ihr wart doch das Filmtrio. Die haben dir dauernd Filme gezeigt, für die du noch zu jung wirst.
Ja, voll. Also und deswegen habe ich auch in Ghostbusters Afterlife geheult, als da die Kids die Protonenpacks hatten, weil wir als Dreiergespann früher im Park mit Stöcken gespielt haben und so getan haben, als wären das Protonenpacks. Und ich habe diesen Film irgendwann Jahre später gesehen, weil, weißt du, ich hatte den so häufig gesehen, ich kannte jede Szene auswendig. Ja. Aber wenn du den dann irgendwann als Erwachsener guckst, merkst du, oh, der ist sogar brillant. So, der hat, das ist einer der wenigen Filme, die habe ich als Kind hoch und runter gesehen, irgendwann später gesehen und habe ihn mit ganz anderen Augen gesehen. Und da dachte ich mir, boah, das können nicht viele Filme. Nicht viele Filme sind in der Lage, mir nochmal etwas ganz anderes zu geben. Weil jetzt checke ich, dass der Film einfach nur eine Satire ist. Und ich habe ja die Blu-ray mit Gremlins 1 und Gremlins 2. Ich habe dir ja vor ein paar Jahren das erste Mal Gremlins 1 gezeigt. Und deine Meinung war, wenn du den als Kind gesehen hättest, wäre das voll dein Ding. Das wäre so voll deine Art von Film gewesen. Ich bin gespannt, wie du zu Gremlins 2 stehst, weil es ist bis heute auch einer von Tarantinos Lieblingsfilmen ever. Und ja, das ist ein Film, der auch mir echte Angst beigebracht hat, so doof es klingt. Ich hatte auch kurz überlegt, packe ich Blair Witch Project auf die Liste, weil damals habe ich geglaubt, dass das echt ist, was da passiert.
Ich dachte, okay.
Yeah. Und deswegen habe ich, also es war ganz schlimm, als ich Blair Witch Project gesehen habe. Aber Gremlins war so die erste Angst zusammen mit Terminator. Und gleichzeitig diese Idee, dass ich einen Film habe, bei dem ich mich kaputt lache oder in der nächsten Sequenz kaputt grusel, vielleicht ist das der Ursprung meiner Liebe für Horror-Comedies.
Du hast gerade versehentlich die perfekte Überleitung für mich geschafft, weil meine Nummer 4 ist der erste Film, an den ich mich erinnern kann, bei dem ich mich gegruselt habe.
Da habe ich mich auch so gegruselt.
Ich habe mich so gegruselt. Ich habe den viel zu früh gekriegt, aber das wusste ja niemand. Dazu gleich mehr. Ich habe den viel zu viel früh gekriegt und ich habe 3 Anläufe gebraucht, bis ich die eine Szene komplett gesehen habe. Ich habe mir noch, ich war halt wirklich ein Kind, ich habe mir die Augen zugehalten vor Angst. Ich habe das nur gehört und ehrlich gesagt war das zu hören schlimmer als es zu sehen, so im Nachhinein. Aber das weiß man ja nicht besser. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie alt ich war und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es im Release-Jahr der VHS war. Ich weiß nur, dass es zu meinem Geburtstag war. Und erinnerst du dich noch, wie die VHS zu dem Film aussieht?
Oh ja, ich erinnere mich an alles, was Jurassic Park angeht. Alles, die Trailer.
Jetzt hast du es gesagt, welcher Film es ist. Ich hatte es bisher, glaube ich, nicht
sorry,
gesagt.
Oh, sorry, sorry.
Ja, jetzt hast du es. Ist ja egal. Jurassic Park hat nämlich nur das Poster. Und das Poster bestand ja nur aus dem schwarzen Background und dem Logo als Cover gehabt. Und das ist der Punkt ein bisschen. 1993, in einer Prä-Internet-Ära, in einer weit vor Internet-Ära, so viele Menschen wussten ja nicht, was sie erwartet. Der Film, das Marketing spielt ja damit, dass Leute ins Kino gehen. Sie wissen nur, okay, das ist der Sommer-Blockbuster. Es ist der, wie man dann auch relativ schnell rausgefunden hat, der erfolgreichste Film aller Zeiten, also zumindest bis dahin. Und man weiß anhand des Posters gar nicht so sehr, was einen erwartet. Und das war damals wichtiger als jeder Trailer oder was anderes. Und dann gucke ich diesen Film, bin natürlich geflasht. Das liegt auch daran, weil das, und deswegen muss er hier rein, der erste Blockbuster-Film, wie man heute definieren würde, meines Lebens war. Das war eine völlig andere Dimension an Kino. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt, wo wir alle Kinder mit Star Wars schon gleich großziehen und so weiter, in einer Ära, in der man alles per Streaming-Service sofort kriegt, oder schon seit der DVD-Ära ist das was anderes, VHS war so der Beginn dieser Zeit. Wann begann das? In den 80ern.
Mhm.
Und hier sind wir noch am Anfang der 90er. Und deswegen hat mich das unglaublich geprägt. Und ich muss hier auch Credit an meinen Patenonkel Hans geben. Mir ist das erst aufgefallen, als ich für mein aktuelles Video, worum es auch in Jurassic Park geht, das auch so reingebracht habe, dass ich den halt als Kind gesehen habe und mir da noch die Augen zugehalten habe. Da ist mir erst aufgefallen, wie wichtig mein Patenonkel meiner Filmerziehung war. Wichtiger als meine Eltern. Meine Eltern hatten ja da eher so die Devise, lass das Kind alleine damit, es passt schon. Wird schon nichts Großes, Schlimmes bei passieren. Und auch das ist ein wichtiger Teil meiner Filmerziehung. Ich weiß, es gab nur einen einzigen Film, bei dem ich mit meinem Vater aneinander geraten bin. Das war Reservoir Dogs, als er die Folterszene gesehen hat. Das war wirklich so, was gucke ich da eigentlich? Und dann musste ich mit ihm darüber reden, was der Film uns eigentlich damit sagen will. Mit dieser brutalen Szene, bei der ja weggeschnitten wird. Also nicht mal geschnitten, die Kamera schwenkt ja so weg von der eigentlichen Folterszene. Und das ist ja schon ein besonderer Move, der mehr über die Gewalt aussagt als die Gewalt selbst.
Dabei wurde die Szene so auch noch mal gedreht.
Sie wurde gedreht, aber die Entscheidung im Schnitt ist ja eine andere. Und die gedrehte Szene, die gibt's ja auch, die ist ja auch brutal, also sie sieht ja unglaublich echt aus. Es gäbe keinen Grund, sie nicht reinzuschneiden, wenn man es denn will. Aber Tarantino hat im Schnitt festgestellt, ohne es zu sehen, ist es noch viel effektiver. Und dann hat er sich eben dafür entschieden, egal wie teuer der Effekt war. Und Jurassic Park, also mein Patenonkel hat mich also das erste Mal, dass ich im Kino war, dass er mich mit ins Kino geschleppt hat. Mein allererster Kinofilm war König der Löwen. Das war das allererste Mal. Davor kannte ich nur Fernsehen. So, das ist Und Jurassic Park war eben der erste richtige Blockbuster, den ich gesehen habe. Und damit wahrscheinlich sogar noch vor König der Löwen. Aber es verschwimmt ja alles so ein bisschen. Aber Gott, in dem Alter, an wie viele Sachen kann ich mich noch erinnern? Das kann ich an wenigen Händen abzählen, an wichtigen Lebensereignissen, die mich nie wieder verlassen haben. Und dazu gehören aber auch, König der Löwen im Kino gesehen zu haben. Das weiß ich bis heute noch. Aber ich weiß auch, wie es war, das erste Mal Jurassic Park zu sehen. Und diese kindlichen Augen habe ich da nie ablegen können. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir zwei bis heute chasen. Das jagen wir ja. Wir jagen dieses Voll. Gefühl, was uns ein richtig gut produzierter Sommerblockbuster eigentlich geben will. Und wir leben halt in einer Epoche, in der es so viele Sommerblockbuster gibt wie nie. Du hast ja vorhin von der Nicolas Cage-Ära geredet. Du hast von einer Ära geredet, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, bei der man die Anzahl der großen Sommerblockbuster an einer Hand abzählen konnte oder weniger. Also wenn du jetzt einer, also wenn du ein paar Finger noch wegnimmst. Da zählte jeder Blockbuster. Und heute haben wir halt diese, um auf dein Video anzuspielen, mit denen, warum die Drehbücher dümmer werden. Heute haben wir viele Blockbuster, Sommerblockbuster, die auch noch fürs Heimkino, für Streaming mitproduziert werden. Und deswegen ist die Anzahl irre groß. Mm. Und wir jagen aber immer noch dieses Once-in-a-Lifetime-Erlebnis über Jurassic Park. Ich jage es seit über 30 Jahren.
Ja, also ich werde jetzt nicht zu viel zu dem Film sagen.
Nee, doch, sag viel zu dem Film. Okay. Wir können verraten, der Film kommt noch mal in dieser Liste vor. Es ist ja eine Doppelung, aber jetzt kannst du ja alles an der Stelle sagen.
Das ist für mich einer der ganz wenigen Filme, die ich als perfekt beschreibe.
Ja.
So, das ist, The Shining gehört dazu. Mhm. So weit gehe ich. The Shining ist perfekt, aber Jurassic Park ist ein perfekter Film. Und der hat mich auch geprägt. Ich sage das jetzt einfach alles, was ich sonst bei der Nummer 2 sagen würde.
Und das zwar, ist deine Nummer 2.
Es ist meine Nummer 2. Und zwar, dieser Film schafft es, bei klein und groß genau das herzustellen, was die Charaktere durchleben. Und zwar, du wirst auf diese Insel gebracht, du hast den Abenteuer-Vibe, du freust dich, du bist auf einer Insel, wo es Dinos gibt. Ich weiß nicht, wie Kids heutzutage ticken. In den 90er Jahren waren Dinos alles für Kinder. Ich hatte so viele Dino-Bücher, da war ich noch 2 oder 3 Jahre alt und konnte auf die Bilder zeigen. Und ein paar der ersten Sachen, die ich auswendig gelernt habe, waren Dino-Namen. Ja. Dann bist du auf dieser Insel und siehst das erste Mal den Brachiosaurus mit Sam Neill und Laura Dern und kannst es nicht glauben. Und dazu diese Musik von John Williams, das ist, dafür existiert Kino. Mhm. Ja. Und du kannst es nicht fassen. Du hast Tränen in den Augen vor Freude, dass es Dinos gibt. Und dann gibt es den Turn. Und dann siehst du aber auch die fürchterliche Seite. Und Das ist so stark. Das ist ein Film, der im Trailer nicht mal die Raptoren gepackt hat. Nicht mal den T-Rex. Du siehst nur den T-Rex-Fuß. Mhm. Ja? Und ich sag's dir, ob es die Szene ist, wo der Tyrannosaurus Rex die Scheiße aus diesem Truck raushaut, wo die Kinder drin sind. Ausgerechnet doch Kinder. Ja? Oder die Raptoren später angreifen in der Küche. Ich weiß, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, war ich für die erste Hälfte einfach so, wie als ich Indiana Jones und so gesehen habe. Ich so, oh mein Gott, das ist das Tollste ever. Ich habe so viel Spaß, es ist so schön. Und Jeff Goldblum ist der coolste Mann und ich will sein wie er. Ja? Und dann ging es aber los mit dem Horror. Der Horror war so brachial und war so echt und war so unfassbar gruselig und das auch noch teilweise aus der Sicht von Kindern zu erleben. Ja? Du warst so hilflos denen ausgeliefert wie halt ein Beutetier, weil es sind Tiere, die dich jagen, es sind Fleischfresser. Und
darf ich was zum Horror sagen, ganz schnell, bevor ich den Gedanken verliere? Ich rede auch in meinem Video, das ich gerade mache, das glaube ich ungefähr zeitgleich zu diesem Podcast rauskommt, rede ich auch über das Staging und Blocking von Spielberg. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber du kennst es auch. Es geht um die Anordnung der Sachen, wie deine Kamera durchfährt und so weiter. Und mir ist erst bei dem Video aufgefallen, wie sehr er mit dem Blocking, also dem, wie sich die Charaktere bewegen, in dem Horror hier arbeitet. Weil wir haben eine ich weiß gar nicht, ob das so eine krasse Gemeinsamkeit ist, aber wir mögen ja keine schlechten Jumpscares.
Nee.
Also wir mögen keine schlechten Jumpscares. Und die Frage ist natürlich, was macht einen schlechten Jumpscare aus? Für mich macht es das immer aus, dass er zu sehr durch die Musik angeteasert wird. Also er spielt damit, dich vorzubereiten, dich zu preppen darauf. Und dann kommt einfach ein lauter Ton rein, das Bild schneidet um und auf einmal steht da ein Geist oder ein Monster oder was auch immer.
Ja.
Das ist die billigste Form eines Jumpscares, die du kreieren kannst. Weil das kann jeder mit der Handykamera.
Ja.
Das ist kein Problem. Aber die Frage ist, wie kann man einen geilen Jumpscare machen? Und die siehst du in Jurassic Park die ganze Zeit. Und das war das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich auch diese Art von Jumpscares in guten Horrorfilmen suche. Weil was hier passiert ist, bevor der Jumpscare passiert, ob es jetzt ist, dass du den Raptor zum ersten Mal siehst und du hast was Wichtiges gesagt, man sieht ihn ja dann erst zum ersten Mal ganz. Du siehst ein Auge, du siehst ein Baby, du siehst, wie die Raptoren essen, aber du siehst sie ja nicht dabei. Es passiert so viel in deinem Kopf. Und das erste Mal, dass du einen Raptor siehst in dem Film ist, als die Kamera durch diesen Bunker fährt, auf Laura Dern zu, du bleibst in diesem Shot und hinter ihr im Dunkeln spreizen sich diese Gitter oder diese Kabel und der Raptor guckt durch und fällt sie an. Das ist ein Jumpscare, streng genommen. Aber der passiert ohne Umschnitt, der passiert ohne, dass die Musik dich darauf vorbereitet hat, weil die war gerade heroisch. Die war gerade, ja, der Park läuft wieder, jetzt geht's wieder voran. Es ist wirklich ein heroischer Moment, ein schöner Moment. Und dann kommt der Raptor durch. Und dann auf einmal ist es ein Horrorfilm. Das hat mich so schockiert, dieser Jumpscare, und so geprägt, dass es das ist, was ich in guten Horrorfilmen suche.
Ja, voll, voll. Und ich sag's so, als ich den Film damals das erste Mal komplett gesehen habe, ich habe ja in einem Wohnblock gelebt mit meinem Bruder und meiner Mom. Und im gleichen Wohnblock hat mein Cousin gewohnt mit meinem Onkel, meiner Tante. Und ich bin, ich habe den Film mit meinem Bruder und meinem Cousin geschaut, wir waren allein zu Hause. Und mein Cousin wurde dann abgeholt von meinem Onkel, der halt wirklich eine oder drei Türen weiter gelebt hat. Und ich bin mitgekommen, weil ich wollte nicht alleine sein. Ich habe dort wirklich gewartet und Mama musste mich abholen. Ich habe so eine Angst gehabt, das glaubst du nicht. Aber dann war das auch so ein Film, er hat mir zwar Angst eingejagt als Kind und ich meine eine Heidenangst, aber ich wollte ihn immer und immer wieder trotzdem gucken. Und das musst du auch schaffen, weißt du? Dieser Film hat alles verändert, alles. Er hat meine Liebe zu Dinos neu entfacht, aber gleichzeitig auch meinen Respekt vor denen, dass sie ja trotzdem auch gruselig sind. Es ist so krass, weil es dauert ja richtig lange, bis die Dinos ausbrechen. Und trotzdem ist der Film bis dato einfach wunderschön. Und du, oh mein Gott, du bist halt wirklich wie John Hammond. Du denkst dir, das ist die beste Idee aller Zeiten. Und zum Schluss denkst du dir, das ist die schlimmste Idee aller Zeiten. Weißt du?
Auch dazu, sorry, dass ich dir zu viel Eigenwerbung mache, aber du kennst ja meine Videoreihe, die du auch ganz gut findest. Danach siehst du XY mit anderen Augen. Das ist ja eine ganze Reihe, da habe ich viele Videos dazu gemacht. Und ich habe ja auch Fünfte Element gemacht und das ist sogar mein erfolgreichstes Video letztes Jahr gewesen, außer dass das Scrubs-Video die Millionenschallmauer durchbrochen hat. Aber das war ja schon älter als das. Aber mein erfolgreichstes Video letztes Jahr war tatsächlich, danach siehst du das Fünfte Element mit anderen Augen. Und ich mache jetzt genau das zu Jurassic Park. Und ich hatte mir so viel vorgenommen, wo ich den Fokus drauf lege, auf Technik, auf CGI und so weiter. Und ich habe festgestellt, mein Hauptfokus ist diese Inszenierung, Staging und Blocking und Dramaturgie. Und ich weiß noch, dass ich zum ersten Mal angefangen habe, diesen Film sogar mit anderen als mit meinen kindlichen Augen zu sehen. Und ich habe ihn als Kind oft gesehen. Ich habe den Film so oft gesehen, mir würde auffallen, wenn jemand eine Sekunde rausschneidet. Ich kann ihn auswendig mitsprechen. Ich habe den zum ersten Mal trotzdem mit anderen Augen gesehen, als wir in einer Vorlesung im Studium zum Thema Filmdramaturgie und die Dreiaktstruktur, die klassische Dreiaktstruktur, nach der alle Filme funktionieren, diesen Film als Musterbeispiel im Studium gucken mussten. Und ich weiß noch, wie viel Kommilitonen ich hatte, die sich darüber aufgeregt haben, die sich dran gestört haben. So, warum schauen wir jetzt Jurassic Park? Den haben wir doch alle gesehen. Warum? Und für mich war das mind-blowing erhellend, weil da so viel von ganz klassischer Drehbuchdramaturgie drin steckt, dass du es auf die Minute stoppen kannst. Also du hast in der Dreieckstruktur, ganz grob gesagt, eine Aufteilung von ein Viertel, zwei Viertel, ein Viertel, also erster Akt ist ein Viertel, der zweite ist der größte Teil, der ist zwei Viertel und so weiter und so fort. Und du hast in dieser Dreierstruktur einen sogenannten Midpoint. Manche würden auch sagen, das ist der eigentliche zweite Plotpoint, eine Wendung in der Geschichte. Das heißt, bei einem Film wie Jurassic Park, der 126 Minuten geht, davon sind die letzten 6 Minuten Credits, ist der Midpoint in der Theorie bei Minute 60. Mhm. Weißt du, wo in Jurassic Park der Midpoint ist, was bei Minute 60 passiert? Die Ziege im Dunkeln.
Oh, okay.
Der T-Rex bricht aus. Das ist unfassbar. Du kannst mit einer Stoppuhr und der Anleitung von Sid Field für Drehbuchdramaturgie, für Dreieckstruktur, kannst du dir diesen Film angucken und kannst teilweise stoppen. Und es gibt nur eine Sache, wo die Leute sogar drüber diskutieren, wo der erste Plotpoint jetzt eigentlich ist. Ist das, wenn sie die Dinos, was du gesagt hast, den Brachiosaurier zum ersten Mal sehen? Oder ist es, als sie durch das Tor fahren? Es gibt auch wieder an der Heldenreise das Bild des, der Held muss durch ein Tor in eine andere Welt. Und sie machen ernsthaft ein Tor auf und sie fahren in der Sekunde durch. Das ist so verrückt, dass das all die, auch die diskutierbaren Punkte visualisiert sind, dass es wirklich genau so ist. Der Film ist ein Musterbeispiel, wie man, wie du gesagt hast, einen perfekten Film kreiert.
Ja.
Und deswegen ist er das. Es ist schwer für, ich habe neulich erst bei einer Diskussion mit Freunden festgestellt, dass für viele, die das zu spät gesehen haben, die andere Filme davor gesehen haben, die vielleicht sogar andere Jurassic Park oder Jurassic World Filme davor gesehen haben, ist diese Faszination teilweise schwer zu rekreieren. Weil das, was du gesagt hast, es dauert ewig, bis wir die Dinos zum ersten Mal voll sehen.
Weißt du, dass ich bis heute, wenn ich in den Zoo gehe, fühle ich mich so, als wenn ich in den Jurassic Park gehe?
Ich verstehe das ein bisschen, so geht's mir auch.
Bis heute.
Ja.
Es ist so krass. Ich höre die Musik in meinem Kopf. Ich glaube auch, der Jurassic Park Score von John Williams ist mein Lieblingsscore aller Zeiten.
Und jetzt, wo du das gerade mit dem Zoo sagst, habe ich auch so das Gefühl, auch wenn ich in einen Zoo gehe, dann erwischt mich auch noch mal kalt die Message von Jurassic Park. Weil ich finde, es gibt Tiere. Es gibt vielleicht auch Tierarten. Bitte, ihr könnt mir auch gerne widersprechen, aber schreibt es mir jetzt nicht. Ich verstehe, dass es widersprüchliche Ansichten gibt. Es gibt Tiere, denen geht es in dieser Umgebung vielleicht sogar besser als in freier Wildbahn. Zumindest wird sich um sie gekümmert und sie werden, das ist ja auch ein altes Zoo-Argument, damit könnte man auch bestimmte Tierarten oder macht man, man schützt sie vor dem Aussterben. Mhm. Ist jetzt eine Frage, ob das stimmt oder nicht. Ich bin jetzt nicht zu sehr im Thema, um das verteidigen zu können. Aber ich gehe in einen Zoo oder in einen Tierpark und ich sehe Tiere, bei denen ich finde, es ist falsch. Es ist definitiv falsch, dass sie eingesperrt sind. Also ich sag nur, ich kann nicht in einen Menschenaffengehege gehen. Es geht nicht. Also ich sehe, dass wir mit denen verwandt sind. Ich sehe ein Lebewesen, das weiß, dass es eingesperrt ist. Ich finde das unmenschlich, dass das passiert. Und das sind ja alles auch Themen, die in Jurassic Park eine Rolle spielen. Und auch das hat mich bis heute nie losgelassen.
Und auf Metaebene hat der Monolog von Jeff Goldblum, wann immer mich jemand fragt, wie stehst du zu Jurassic World oder sonst was, ich muss dazu gar nichts sagen. Es gibt einen perfekten Monolog von Jeff Goldblum, Ian Malcolm im Film, den spiele ich dann jedes Mal ab. Und zwar, wenn er sagt, you stood on the shoulders of giants and you didn't earn the knowledge, so you don't have to take responsibility for it. And before you even knew what you had, you packaged it and patented and now sell it, sell it. Das ist für mich seine Kritik an Jurassic World. Das ist für mich seine
das
Kritik.
Das und der Satz, I'm not a fan. Jurassic World, not a fan.
Ja, aber er hat es ja damals so perfekt zusammengefasst schon. Weißt du?
Ja, absolut. Ich würde behaupten, du hast sogar recht. Man kann die Szene jetzt nicht mehr sehen, ohne auch daran zu denken.
Absolut. Diese Szene, ich denke mir immer, Jurassic Park selbst kritisiert die Jurassic World Filme fieser, als ich sie könnte. Mhm. So. Und ein weiterer Grund dafür, dass ich ihn so liebe. Jurassic Park ist für mich, wann immer ich an so einem Sommertag, der Zoologische Garten, der ist auch um die Ecke vom Kino, ja, vom Zoopalast.
Ach, deswegen heißt der Zoopalast. Ich hatte keine Ahnung, ich war nur im Zoopalast. Ich kenne mich in Berlin doch nicht aus.
Ach so, und ich verbinde beides mit Jurassic Park bis heute.
Ja, ja.
Wenn ich da bin, an so einem Sommertag, und der perfekte Sommertag ist dann erst in den Zoo gehen oder dann abends ins Kino, habe ich trotzdem im Kopf so ne, 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 ne. Ey, ich sag's dir, ist also, Spielberg ist der Meister. So einfach. So einfach.
Mhm.
Großartiger Film, so glücklich. Und das war auch der eine Film, wo ich mir dachte, häufig, wenn ich mir deine Liste angucke, sage ich, okay, ich schmeiße einen Film raus, damit wir nicht die gleichen Listen haben.
Mhm.
Bei Jurassic Park niemals.
Mhm.
Also niemals. Das wäre ein Verrat an allem, was ich bin.
Wir sind da sehr deckungsgleich. Ich glaube, das beschreibt ganz gut, warum wir bei vielen Filmen ja oft so wirklich ganz stark übereinliegen. Weil wir aus einer ähnlichen Generation sind, weil manche Filme uns ähnlich geprägt haben.
Ja.
Und dazu gehört definitiv Jurassic Park. Einer der prägenden Filme meines Lebens. Ich kann bis heute meinem Partner Onkel Hans nicht dankbar genug sein.
Also bei Jurassic Park muss ich so weit gehen, um zu sagen, der Film hat nicht nur eine ganze Generation geprägt. Es gab eine Zeit im Kino vor Jurassic Park und danach.
Hm.
Meine Lieblingsanekdote ist die mit Stanley Kubrick zu Jurassic Park. Kennst du die?
Mhm.
Kennst du die?
Von Stanley Kubrick, nein.
Nein? Oh, spannend. Okay, Stanley Kubrick und Spielberg kennen sich. Ja. Spielberg natürlich in Demut gegenüber dem Großmeister, der 2001 A Space Odyssey, Full Metal Jacket und so weiter gemacht hat. Ja. Droppt den Trailer zu Jurassic Park. Kubrick ruft ihn an und sagt, ich würde voll gerne den Film vorher sehen. Ist das irgendwie möglich? Spielberg denkt sich, das ist fucking Kubrick. Natürlich kriegt er die Möglichkeit, das vorher zu sehen. Die gehen also in so ein kleines privates Kino, ich glaube sogar bei ihm zu Hause. Und Spielberg, nervös wie was weiß ich was, screent ihm Jurassic Park. Sitzt und zittert schon fast, weil er zeigt seinem Idol etwas, woran er lange gearbeitet hat. Und Kubrick guckt ihn an und sagt, das, was dir mit diesem Film gelungen ist, ist etwas, was ich meine ganze Filmografie durch und weg probiert habe zu erreichen und nie geschafft habe.
Das größte denkbar größte Lob, das man bekommen kann. Ich würde deiner These auch zustimmen, es gibt vor und nach Jurassic Park, weil das so sehr dieses Sommer-Blockbuster-Phänomen verändert hat, dass wir das ja 30 Jahre später immer noch so mitkriegen. Aber es hat immer auch Filmemacher.
Und auch die falschen Lektionen wurden gelernt aus Jurassic Park.
Das stimmt, das stimmt.
Also, weil Jurassic Park ist ja so eine wundervolle Ehe zwischen praktischen Effekten und CGI. So, du hast den Kopf vom T-Rex, der ist praktisch. Da hast du die Kamera schwenkt kurz weg, er läuft neben dem Auto vorbei, das ist CGI. Mhm. Ja? Und die dachten sich, oh krass, man kann mit CGI ganze Kreaturen herstellen? Was kann man noch? Und in den nächsten Jahren gab es halt lauter Filme, die kurz nach dem Release schon fürchterlich schlecht gealtert sind. Und du guckst dir aber Jurassic Park heute an. Und er sieht immer noch besser aus als Jurassic World 1 bis 3.
Das liegt auch vor allem daran, weil viele Leute nicht denken, dass sie gerade nicht CGI sehen. Also zum Beispiel, hast du jemals die Leute in den Raptor-Kostümen gesehen?
Ja.
Hast du das mal angeschaut?
Ja, ja.
Das ist ja crazy.
Ja, ja.
Also in vielen der Raptoren-Shots, in denen sie laufen, aber auch da so ein bisschen verborgen. Du siehst nie den ganzen Körper, zum Beispiel in der Küche, wenn dann der Kopf oben ist und der Schwanz hinten noch so rausguckt, dann ist das gerade jemand in einem Kostüm.
Ja.
Das ist ja crazy. Es gibt auch diesen einen Moment, wo man sogar, danach siehst du den Film wirklich mit anderen Augen, wenn du genau hinschaust, siehst du, dass jemand mit einer Hand den Raptorenschwanz in die Tür noch so reinschiebt, damit der Raptor durchpasst.
Mhm.
Der wäre da eigentlich hängen geblieben und irgendein Assistent im Hintergrund schiebt mit der Hand den Schwanz nochmal so an. Es ist nicht alles CGI. Es ist wirklich diese Full-Body-Shots, genau wie du sagst. Die sind CGI und das macht einen Bruchteil des Films aus. Ich glaube, wir reden von 30 bis 180 Sekunden, je nach Zählweise, wie viele echte CGI-Shots es in dem Film gibt. Ansonsten ist alles praktisch gelöst. Und das macht es halt noch verrückter. Aber worauf ich hinaus will, ist, es hat natürlich auch andere Filmemacher geprägt. Mein Lieblingsbeispiel ist Herr der Ringe. Peter Jackson hat den Film gesehen, hat sich gedacht, okay, Herr der Ringe ist ja doch möglich. Das hat sein gesamtes Denken verändert. Er hat natürlich noch 8 Jahre gebraucht, bis er es umsetzt, also komplett umgesetzt hat. Aber das ging ja schon lange vorher los. Und das ging nur, weil er Jurassic Park gesehen hat. Selbst George Lucas, der nur Spielberg ausgeholfen hat, weil Spielberg ja parallel Schindlers Liste gedreht hat, während der Post-Production von Jurassic Park. Ja. Das ist auch noch, ne? Schindlers Liste noch so nonchalant auch noch nebendran drehen. George Lucas hat ihm bei den Fact-Shots besonders viel geholfen, weil seine Firma ILM ja die das CGI gemacht hat. Und George Lucas hat daran gearbeitet und sich gesagt, okay, es kann mit Star Wars weitergehen.
Ja.
Wir sind jetzt an dem Punkt, wo es weitergehen kann. Und dann hat er eben angefangen, Episode 1 zu starten. Und man kann jetzt so den Prequels stehen, wie man will. Es hat natürlich was verändert. Und jetzt nehmen wir das aber als Überleitung für einen anderen Blockbuster. Weil ich finde, es gibt zwei Blockbuster in der Filmgeschichte, die das davor und das danach gemacht haben, erreicht haben. Jurassic Park ist aber die Steigerung von dem anderen, der deine Nummer 3 ist.
Ja, aber davor muss ich nur mal erwähnen, dass du wirklich in einem Satz gesagt hast, da hat ein Assistent nachgeholfen, mit der Hand den Schwanz reinzudrücken. Tut mir leid, ich weiß.
Es ist mir nicht aufgefallen, aber ich bin dir dankbar,
dass
du mir als Freund mich darauf hingewiesen hast, was ich da gerade gesagt habe.
Ja, ich musste mir das Lachen die ganze Zeit verkneifen, weil ich halt so ein pubertierender Vollidiot.
Deswegen bist du so unruhig auf deinem Platz hin und her gerutscht.
Ja, ich die ganze Zeit. Er hat Assistent, hilft mit Hand im Schwanz gesagt. So bin ich nun halt. Ja, gewöhnt euch dran, wenn ihr es nicht ohnehin schon getan habt. Aber ja, meine Nummer 3, simpel, aber es ist Star Wars, der erste Star Wars. Hat alles verändert. Alles. Es war mein erster Live-Action-Film. So einfach ist das.
Dein erster Live-Action-Film?
Ja, ich habe nur Cartoons geguckt. Und dann war ich irgendwie 4 oder 5 und mein Bruder hat gesagt, guckst du mit mir Star Wars? Und ich habe gefragt, was ist Star Wars? Und es ging los mit dieser boomenden goldenen Schrift, der Musik von John Williams. Und meine Augen waren irgendwie so groß wie mein ganzer Kopf. Mein Lieblingscharakter war da tatsächlich C-3PO, weil ich fand es toll, dass es einen Roboter gab, der die ganze Zeit geredet hat. Es war ein Abenteuer, das ich so noch nicht kennengelernt habe. Ich wurde wortwörtlich in eine andere Galaxis entführt. Und es war so unglaublich, all diese Figuren kennenzulernen, all diese Welten kennenzulernen, tatsächlich trotzdem diesen Abenteuer-Flair zu haben und es als Kind zu gucken und guck mal, wie cool Han Solo ist und guck mal, wie böse Darth Vader ist. Und wir waren fertig. Und mein Bruder hat gesagt, und nächste Woche zeige ich dir den zweiten Teil. Ich so, es gibt da einen zweiten Teil. Und dann waren wir damit durch und dann kam Indiana Jones ran. Also mein Bruder hat mich schon gut erzogen. Aber Star Wars, genau das war es einfach. Das war mein Einstieg in die Welt des echten Films und in die Welt des Abenteuers. Und ansonsten habe ich alles zu diesem Film gesagt, was man je sagen kann. Aber was mir das in dieser Zeit auch noch bedeutet hat, also ein ganz kleiner Bub, und dass es sowas mit mir gemacht hat, weißt du, meine recht begrenzte, beschränkte Kindervision von was möglich ist, auf einmal war alles ist möglich. Alles ist möglich. Und das hat mir Star Wars gegeben. Das heißt, wenn ich so streng mit Star Wars ins Gericht gehe zurzeit, bedenkt bitte alle, das kommt trotzdem von einem Ort der Liebe. So, ich liebe Star Wars. Und wenn Star Wars gut ist, ist es nicht gut, sondern grandios. Ja? Aber das war unglaublich. Ja.
Ist dir aufgefallen, dass ich relativ am Anfang des Podcasts schon einen ganz wichtigen Hint gedroppt habe, warum Star Wars nicht in meiner Liste ist?
Ah ja, weil du ihn echt erst später gesehen hast.
Ich habe ihn relativ spät
gesehen. Du hast ihn relativ spät gesehen. Du hast das fünfte Element vorher gesehen.
Ich oute mich jetzt sogar, und das habe ich, glaube ich, noch nie, und das ist für jemanden, der sehr viele Star-Wars-Videos auf YouTube gemacht hat, deswegen kann ich auch gar nicht so viel Neues zu A New Hope sagen, aber es ist als jemand, der sehr viele Videos dazu gemacht hat, ich gehe ungern damit hausieren, es muss mir nicht peinlich sein, das ist ja eigentlich nur mein Lebensweg, aber ich gehe ungern damit hausieren, dass das nicht der erste Star-Wars-Film ist, den ich gesehen habe. Kannst du dir erschließen, was eventuell der erste Star-Wars-Film ist, den ich je gesehen habe?
Return of the Jedi?
Episode 1.
Oh, was? Du hast mit den Prequels angefangen?
Ja, mit dem Prequel. Das kam ja damals ins Kino. Pass auf, ich versuche das nochmal. Die Hinweise darauf beschränken sich nicht auf den Podcast, sondern auf die ganze Podcast-Reihe hier. Ich bin ja aufgewachsen mit nur öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Also überhaupt nicht mit Privatfernsehen. Das ist mein Papa, für meinen Papa war es das Teufelszeug. Und jetzt guckt er jeden Abend, wer wird Millionär. Also so sehr können sich Menschen wandeln. Aber für ihn war, wir brauchen doch nicht mehr als 3 Programme. So, öffentlich-rechtlich. So bin ich aufgewachsen. Also bis zum gewissen Alter. Ich glaube, bis 12, 13, 14, irgendwie so. Und da lief halt nie Star Wars. Und ich war schon Star Wars-Fan, bevor ich es gesehen habe, weil ich kannte Hefte dazu, ich kannte das Spielzeug dazu, ich fand das alles faszinierend. Und in meinem Kopf, also dieses Kopfkino hat man ja dann. Wer sind die Bösen, wer sind die Guten, ne? Wer ist dieser Boba Fett eigentlich? Ich konnte ihn gar nicht zuordnen. Ist der jetzt böse oder nicht? Ich konnte wirklich Boba Fett nicht zuordnen. Wer mal bei Jabba the Hutt sieht, der ist ja relativ böse. Und wie hängen die zwei eigentlich zusammen? So, als kleines Kind habe ich mir sogar mal vorgestellt, ist eventuell, weil die Namen so ähnlich sind, habe ich sie durcheinander gebracht. Boba Fett, Jabba the Hutt. Das sind ja relativ ähnliche Namen. Und als ich die zum ersten Mal gesehen habe, so habe ich gedacht, dass Jabba the Hutt in die Rüstung von Boba Fett sich reingequetscht. Das ist einfach eine lustige Idee für einen Alien fand. So, solche Dinge, ne? Ganz viel Kopfkino. Und dann war 1999 und dann lief, sag mal, wieder Star Wars in aller Munde. Also noch mehr, als es heute war. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Star Wars war so sehr in aller Munde, wie es außerhalb einer Internet-Ära überhaupt möglich war. Überall war es wieder präsent. Im Fernsehen gab es einen Bericht nach dem anderen. Leute, die nach dem Kinobesuch gefragt wurden und so weiter. Und ich habe das natürlich als Anlass genommen, als Kind dann ins Kino zu gehen. Wie gesagt, die anderen Filme konnte ich ja nicht sehen. Also habe ich dann Episode 1 im Kino gesehen. Und ich war natürlich mind blown. Was komisch ist, weil ich bin heute einer der größten Kritiker von Episode 1, aber ich kann ihm nicht eine gewisse Magie absprechen, wie er produziert ist und welche Bilder er liefert und was er für ein Kind wie mich bedeuten kann. Und ich war so geflasht von Episode 1, dass ich mir danach die Mühe gemacht habe, meine Freunde zu penetrieren, ob nicht irgendjemand die anderen Star-Wars-Filme auf Videokassette hat. Und die hatte jemand, hat sie mir ausgeliehen und ich habe, solange ich die Kassetten hatte, ich weiß nicht, wie viele Wochen es waren, aber jeden Tag Star-Wars geschaut. An dem einen Tag habe ich A New Hope gesehen, an dem anderen Empire Strikes Back und an dem wieder anderen habe ich Return of the Jedi gesehen und wenn mir langweilig war, habe ich alle drei hintereinander gesehen. Ich habe wirklich jeden Tag Star Wars geschaut, wochenlang, weil ich weiß ja nicht, wann ich diese Kassetten zurückgeben muss. Und das besondere Erlebnis für mich war eigentlich, egal was ich mir vorher im Kopf ausgemalt hatte, und ich rede nicht nur von einer fetten Schnecke, die in eine Rüstung schlüpft, sondern egal, was ich vorher im Kopf hatte. Und ich wusste sogar den Plotpoint, dass die Wendung, dass Darth Vader der Vater von Luke ist. Ich wusste das alles. Aber diese Filme haben overperformed. Die haben alles ausgestochen, was in meiner Fantasie überhaupt möglich war, obwohl ich schon Episode 1 vorher gesehen habe. Insofern hat mich das geprägt. Aber ich kann ihn nicht in diese Liste aufnehmen, weil ich andere Sommerblockbuster wie Jurassic Park, wie das fünfte Element, vorher gesehen habe. Nichtsdestotrotz ist es ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben gewesen. Und heute rede ich sehr viel über Star Wars, auch in Videoform und auch mit dir. Insofern, ja, prägend. Aber es war nicht das erste aus diesem Universum, was mich geprägt hat. Und Episode 1 nehme ich garantiert nicht in diese Liste. Crazy. Ohne ihn jetzt zu undankbar sein zu wollen.
Okay, bring mich zu deiner Nummer 3. Spoiler-Alarm, dazu nehme ich heute noch ein Video auf.
Auch das passt ja, also als hätten wir es abgesprochen, haben wir aber wirklich nicht. Ich mache ein Jurassic Park-Video, du machst ein Video zu The Boondock Saints, oder wie die meisten von euch kennen werden, der blutige Pfad Gottes, was lange Zeit ja ein super Geheimtipp war, weil der in Deutschland so lange indiziert war. Das war ja einer dieser Filme, die man sich quasi im Schulhof so gegenseitig ausgeliehen hat, weil den kriegt man ja sonst nirgends. Aber bei mir war es eins weiter schon, das war ein LAN-Party-Film. Das war so ein ganz klassischer Film, den du auf LAN-Partys kriegst.
Ich habe auch aufgrund des Titels gedacht, dass das, also des deutschen Titels, gedacht, dass das so ein richtiger Blutbad-Film wäre, dass der viel heftiger wäre, als ich den tatsächlich gesehen habe.
Aber ja, ist das trotzdem ein heftiges Blutbad.
Ja, aber ich dachte einfach, weißt du, der Titel, der blutige Pfad Gottes.
Ja.
Das klingt wie Terrifier.
Ich würde sogar sagen, das ist der eine Film, wo wir hier eine Inhaltsangabe mal machen müssen, damit man versteht, worum es geht. Bei den anderen war das nicht nötig, ne?
Nö. Also Connor und Murphy McManus sind Zwillinge, die in Boston groß werden, Iren, überzeugte irische Katholiken.
Mhm.
Und Boston wird halt im Würgegriff gehalten von der italienischen Mafia, der russischen Mafia und so weiter und so fort. Und irgendwann legen die sich mit Leuten an, die beiden kennen. Es kommt zu einer Auseinandersetzung und danach haben sie so etwas wie eine Epiphany, wie so eine göttliche Eingebung. Und sie sagen, nee, es reicht. Wir bringen jetzt diese Menschen um. Wir bringen jetzt diese Menschen um, die so viel Leid hier nach Boston bringen. Und dann haben wir einen Profiler, einen FBI-Profiler, Smacker, gespielt von Willem Dafoe. In einer großartigen Performance, muss man sagen. Großartig. Er ist schon fast so ein bisschen wie Will Graham in Hannibal, wenn er noch Humor hätte. So, weil der Film wird immer so erzählt, wir sehen die Crime Scene und er ermittelt. Und er kann wirklich bis zum Detail beschreiben, was passiert ist und kann sich da hineinversetzen. Und dann geht der Film halt in die Richtung, dass der FBI-Profiler mehr und mehr sieht, all diese Opfer, all diese Leute, die jetzt gerade umgebracht werden, das sind wirklich Vergewaltiger, Mörder, Kidnapper, organisiertes Verbrechen. Und er glaubt, dass diese Leute eventuell das Gute tun. Und ja, diese Frage stellt der Film halt auch. Ja.
Es ist ein Film über Selbstjustiz und er hinterfragt es auch, besonders gegen Ende, weil es bis dahin ja sehr glorifiziert wird. Es wird aber auch hinterfragt, was ich sehr spannend bei dem Film finde. Aber all das ist nicht der Grund, warum er da drin ist in dieser Liste. Ich kämpfst auch nie drauf. Ich gebe dir einen anderen Tipp, warum dieser Film in dieser Liste ist. Ich hätte eigentlich einen anderen reinnehmen müssen, aber dann hätte ich schon wieder einen meiner Lieblingsfilme genommen. The Good, The Bad and The Ugly von Sergio Leone. Hätte eigentlich an Platz 3 an diese Stelle gehört. Weißt du noch, was mir der Film gezeigt hat, was ich so noch nie in einem Film wahrgenommen habe wie in diesem Film?
Der blutige Pfad
Gottes. Ahnst du, was es ist?
Der blutige
Pfad Gottes. Ich habe schon oft drüber geredet.
Nee, sag bitte.
Der Schnitt. Ja? Ich liebe den Schnitt von Sergio Leone, den Schnitt, den er zu Musik gemacht hat, vor allem im Triello, im Finale des Films. Das war für mich so mindblowing zu sehen, wie jemand on point eine solche Szene schneidet, die sich in die ewige Länge zieht. Und gleichzeitig, wie die Kamera sich entwickelt, wie sie von weit, von einer totalen Aufnahme immer enger wird, bis zu den Augen, bis zu den Fingern an den Abzügen der Revolver. Das war so perfekt geschnitten. Als ich das gesehen habe, musste ich unterbrechen. Ich habe wirklich Pause gedrückt damals, hab kurz durchgeschnauft und hab mir die Szene noch mal angeschaut. Ich bin einfach 15 Minuten zurückgesprungen und hab's noch mal geguckt. Und es hat noch Jahre gedauert, tatsächlich, bis ich den Film mal am Stück gucken konnte, ohne ihn zu unterbrechen und die Szene noch mal zu gucken. Das war so prägend für mich, als jemand, der halt Videos macht, YouTube-Videos macht, die von Schnitt leben, wo mir wirklich jeder Frame wichtig ist, wo ich mich noch Jahre später drüber aufrege, wenn ich mich mal verschnitten habe, wo ich wirklich merke, da hätte ich ein bisschen später rein, da hätte ich ein bisschen früher rein. Da habe ich einen Frame nicht gesehen, dass der beim Rausrendern oft erst, da sich da irgendwie noch reingeschmuggelt hat. Und deswegen ist The Good, The Bad and The Ugly so ein prägender Film für mich. Und ich nehme jetzt The Boondock Saints aus einem ganz komischen anderen Grund als Alternative. Das war der erste Film, den ich mir genommen habe und habe ihn umgeschnitten.
Krass.
An meinem Rechner. Mit einem Windows Movie Maker noch. Ich hatte den, wie gesagt, es war so ein LAN-Party-Film. Das heißt, ich hatte wirklich einen File auf der Platte liegen. Das kann ich ja jetzt sagen. Es ist hoffentlich verjährt. Oder zumindest ist der irgendwie auf magische Weise ist dieses File auf meinem PC gelandet. Und ich habe darum experimentiert. Ich habe mit dem Windows Movie Maker habe ich Szenen aus diesem Film genommen, die ja eigentlich auch teilweise sehr brutal sind und abschreckend sind, aber eben teilweise auch sehr glorifiziert gefilmt sind, ne? Gerade weil sie so einen John Woo-Anstrich haben, wenn da mit zwei Pistolen in der Hand, es sind auch noch zwei Berettas, es ist ja John Woo-Bildsprache, nur mit Schalldämpfern drauf, rumgeschossen wird in Zeitlupe und überall das Blut spritzt. Du siehst wirklich diese Blutpäckchen überall explodieren und in Zeitlupe in einer unfassbaren Schönheit, so falsch es klingt, in einer unfassbaren Schönheit, alles durch das Bild fliegt, ne? Und das, ich habe das gesehen und habe gedacht, das kannst du zu Musik schneiden. Ich habe Musik genommen, ich habe mehrere Musikstücke genommen, mehrere Videoclips gemacht. Einen weiß ich noch ganz prägnant, da kann ich dir jetzt noch sagen, wo ich diese Stellen geschnitten habe, wenn ich den Film noch mal gucke. Das war zu Moby, Buddy Rock. Kennst du den Song?
Ja, klar.
Buddy Rock. Und das habe ich genommen und habe hab mit Boondock Saints meine ersten Videoclips geschnitten. Krass. Das war quasi, das war noch Jahre, bevor ich mich dazu entschieden habe, was in der Richtung zu studieren. Und bis heute ist ja die Post-Production, ist das, was mein Fuß in die Tür war, womit ich ja bis jetzt immer noch mein Geld verdiene. Das hat hiermit angefangen. Ich war 16 Jahre alt. Das weiß ich noch ganz genau.
Crazy.
Deswegen ist er drin. Unabhängig davon ist es ein fucking guter Film.
Ja, er ist recht, er ist halt auch, ich finde, er ist der perfekte Mix. Wenn er so ein bierernster Film wäre, dann wäre er einfach nur so ein Selbstjustiz-Film. Aber er ist halt auch fucking lustig. Er ist schon fast cartoony. Er spielt auch schon fast in so einer John Wick-mäßigen Welt, wo jeder Charakter eine Title Card kriegt, wie in einem Comic-Heft.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du die Geschichte hinter dem Film kennst, die Entstehungsgeschichte von Kurt Duffy.
Im Groben. Also der Regisseur, das ist ja ein Autorenfilm. Mir fällt gerade der Name des Regisseurs Troy nicht ein, aber bitte? Troy Duffy, ja genau. Viele in dem Cast sind ja seine Freunde. Also zum Beispiel, glaube ich, die dritte hier, wie heißt er noch mal?
Rocco.
Rocco ist, glaube ich, einer seiner besten Freunde. Das ist nicht einfach ein Schauspieler, es war, glaube ich, einer seiner besten Freunde. Yep. Der hat ihn hier, ihn halt in seiner Heimat in Boston da gedreht. Er hat so ein paar Cameos, wie der in Ungnade gefallene Ron Jeremy, der Pornodarsteller. Der spielt da mit. Ich glaube, die Finanzierung des Films war noch ein bisschen shady. Er hat sich da sehr viel Geld von organisierten Verbrechen geliehen. Kann das sein? War das Ding? Da war doch irgendwas.
Von wem Geld geliehen?
Ich dachte, er hätte sich auch Geld geliehen für den Film, um den zu produzieren. Von shady Leuten. Aber es kann sein, dass ich mir das gerade zusammen, dass ich mir das gerade zusammenreime und das ist überhaupt nicht richtig. Also meinst du das nicht mit der Hintergrundgeschichte? Ich kenne vor allem die Geschichte danach. Die ist halt
noch krass. Nee. Was ich mit der Hintergrundgeschichte meine, ist, dass er in Los Angeles mit seinem Bruder gewohnt hat. Mhm. So ähnlich wie die beiden McManus-Brüder.
Okay.
Und er ein Gewaltverbrechen nach dem anderen gesehen hat. Aha. Und irgendwann hat er gesehen, wie einfach von einer Leiche, die in einem Flur lag, auch noch das Portemonnaie geklaut wurde. Ja. Und dann war das so ähnlich wie von dem Autoren von Crow. Der hat dann alle seine Frustration in so ein Drehbuch gehauen.
Aha.
Ja.
Ja. Die Geschichte danach, die ich meine, ist, das war ja also erstens ein Überraschungshit. Also für einen sehr günstig produzierten Film war der überraschend erfolgreich. Und es war halt instant ein Kultfilm. Hier ein bisschen später, weil, wie gesagt, der wurde ja immer unter der Ladentheke gehandelt. Aber es war sofort ein Kultfilm. Und ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, über den Downfall von Troy Duffy. Weil der dann halt Jahre, der ist darauf nicht klargekommen. Der ist quasi von Hollywood-Party zu Hollywood-Party gereicht worden und hat da auch fantasiert von seiner Fortsetzung und so. Und das hat ja dann ewig gedauert, über 10 Jahre, glaube ich, bis da eine Fortsetzung gekommen ist, die auch noch eine riesige Enttäuschung ist natürlich.
Ich finde den gar nicht schlecht.
Er wurde eigentlich als der nächste Tarantino gehandelt nach dem Film. Das war ja auch sehr Tarantino-esk.
Aber das werden ja viele.
Das werden also viele und er ist einer von denen, von diesen vielen halt.
Ja, und es gibt ja auch eine Szene, die eigentlich so aus Pulp Fiction geklaut ist, nur es passiert nicht mit einem Menschen, sondern mit einer Katze.
Ja.
Also es ist ja 1:1.
Ja, das stimmt.
So, also anstatt dass Marv versehentlich ins Gesicht geschossen wird, platzt halt eine Katze. So, aber es ist sehr das. Guy Ritchie war ja auch der neue Tarantino für viele.
Ja, aber Guy Ritchie hat ja wirklich eine große Karriere da rausgestrickt.
Ja, aber tatsächlich, Norman Reedus hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass das Skript steht für Teil 3.
Kannst du mir kaum vorstellen. Also ich finde, wie gesagt, ich finde den zweiten, ich verstehe, dass man im zweiten was abgewinnen kann, aber das ist ein Film, den habe ich einmal gesehen und komplett wieder vergessen. Also wirklich, und es, da geht's mir beim ersten Teil einfach anders. Das ist ein Film, der, da sitzt teilweise mit offenem Mund da, wie gut sie das gemacht haben. Auch so eine Chemie zwischen den Hauptdarstellern, wie sich die Geschichte entwickelt, wie selbstkritisch die Geschichte aber auch ist an den wichtigen Stellen, ganz gegen Ende. Und all das fehlt mir einfach beim zweiten Teil. Der zweite Teil ist ein Abgewichsel darauf, wie toll der erste war.
Ja, ich mag die Backstory. Ich mag diese, da klaut er ja, ich meine, er klaut von einem der Größen der Gangstergeschichte, und zwar der Pate 2. Mhm. Und zwar, dass der Film halt auf zwei Zeitebenen verteilt ist. Mhm. Die Vorgeschichte des Vaters und was in der Gegenwart weiterläuft.
Das macht's nur noch blöder. Ach stimmt, und er löst natürlich ein Mysterium, das der Film höchstens aufmacht und andeutet. Aber auch da, na egal, also ich will gar nicht mehr den zweiten zu viel Zeit verlieren. Das war der Grund, warum ich den ersten so liebe. Es ist ein Film, an dem ich mich zum ersten Mal handwerklich ausgetobt habe. Und der mich heute zu dem geführt hat, was
wenn
ich
bin. Wenn du sagst, handwerklich ausgetobt, hast du etwa geholfen, mit einem Assistenten den Schwanz reinzudrücken?
Wenn meine Filmkarriere in eine andere Richtung gelaufen wäre, dann wäre auch das möglich gewesen.
Okay, tut mir leid, ich konnte es mir schon wieder nicht verkneifen.
Das erinnert mich aber daran, dass wir irgendwann mal einen Podcast mit meiner Kommilitonin Courtney machen wollten, die mit Spielberg West Side Story gedreht hat. Und da hat sie viel darüber geredet, wie es ist, mit Tarantino zu drehen und was die Unterschiede von Spielberg zu Tarantino sind. Also mit Tarantino hat sie auch gedreht. Finde ich ganz interessant. Hat sie mir schon alles erzählt, aber ich will, dass ihr das im Podcast von ihr erfahrt. Deswegen spoilere ich nicht zu viel.
So, meine Nummer zwei ist Jurassic Park. Darüber haben wir schon in der Gänze geredet. Deswegen, was ist deine Nummer zwei? Es ist einer unserer beiden Lieblingsfilme.
Ist halt das Problem. Meine Nummer zwei haben wir auch ganz viel schon geredet. Wir haben
deswegen, da muss man gar nicht mehr groß viel drüber reden.
Nee. Wie gesagt, das ist der eine Film, den ich mit 12 gesehen habe, der meine Sicht auf Filme komplett verändert hat und damit auch wegweisend ist für meinen Lebensweg. Das ist Pulp Fiction. Aber wir haben einen ganzen Podcast drüber gemacht. Deswegen, ich verweise nur darauf, weil auch das der Thema des Films, des Podcasts war. Wir haben darüber geredet, wie der Film uns verändert hat.
Ja.
Witzigerweise. Und zwar bevor wir ihn in dieses Ranking aufgenommen haben. Und deswegen schaut da gerne rein. Es lohnt sich. Es lohnt sich auch, weil wir haben es gemacht anlässlich, wir müssen mal rechnen, 30 Jahre Pulp Fiction. Wir haben es letztes Jahr gemacht, weil Pulp Fiction 30 wurde. Und das ist halt bis heute mein absoluter Lieblingsfilm, vor allem, weil er meine Sicht auf Filme geändert hat. Und deswegen habe ich eine Ehrennennung stattdessen, über die wir jetzt reden. Und du hast vorhin schon den Namen des Regisseurs gesagt.
Mhm.
Ich erzähle kurz, wie ich über diesen Film gestolpert bin. Ich habe durchs Fernsehen gesappt. Ich habe durchs Fernsehen gesappt, bin beim ZDF gelandet. Das weiß ich heute noch ganz genau, wie das war. Ich bin bei ZDF gelandet und dachte, dieser Film sieht irgendwie cool aus, irgendwie anders. Und es ist auch so, wenn man den heute noch mal anschaut, der ist ja auch auf Filmmaterial gedreht, aber Filmmaterial ist ja bei Color Grading sehr viel schwieriger, als wenn du es digital drehst. Und wenn du erstmal das Color Grading, das musst du ja am Film machen, wenn du es machst, dann ist es auch so reingebrannt. Das sieht dann für immer so aus. Und bei dem Film haben sie das halt auch alles gemacht. Und er hat einen relativ extremen Look, finde ich, wenn man den heute noch mal sieht. Mhm. Also selbst für heutige Verhältnisse, es gibt Filter, die nicht so extrem sind in deinem Instagram wie dieser Film. Und deswegen fand ich ihn sofort markant. Ich habe ein paar Szenen gesehen und habe dann parallel dazu noch die Fernsehzeitschrift aufgeschlagen. Was ist das für ein Film, den ich hier gerade schaue? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Der hieß Bube, Dame, König, Gras. Beim Gras das A groß geschrieben und das G klein, weil es natürlich ein Wortspiel ist zu Bube, Dame, König, Ass. Aber es geht um Gras, also um Drogen. Im englischen Original heißt der komplett anders und macht, glaube ich, wenn du den Film gesehen hast, gar keinen Sinn. Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Und selbst da kann ich nur das Two Smoking Barrels wirklich zuordnen. Von Guy Ritchie, der damals eben, und das stand auch in der Fanszeitschrift drin, als junger Tarantino gehandelt wird. Das ist der britische Tarantino. Und das war seinerzeit auch besonders, Ende der 90er ist er entstanden, ich glaube 98. Das war der erfolgreichste britische Film in England aller Zeiten. Bis dahin. So, immer aller Zeiten ist ja relativ. Aber trotzdem faszinierend und vielleicht auch deswegen hier, weil auch wieder sehr prägend, schon wieder ein Film von einem jungen Filmemacher, den aus Geldgründen mit seinen Freunden hauptsächlich gedreht hat, hier ganz viel mit echten kleinen Kriminellen aus London gedreht hat, etwas gedreht hat, was total voll mit Lokalkolorit ist, Deswegen aber auch so ein bisschen als der nächste Tarantino wurde er gehandelt, während das hier aber ein Low-Budget-Film ist. Also selbst Pulp Fiction ist ja eine richtige Hollywood-Produktion. Also gilt als Independent-Film, aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, hat ihn auch Weinstein produziert? Ich
ja, Miramax. Schon.
Miramax, ja, dann Weinstein. Und Miramax gehört ja dann noch zwischenzeitlich Disney. Deswegen ist das ein richtiger Hollywood-Film mit richtigem Hollywood-Budget, auch wenn es nicht so teuer ist wie in Jurassic Park. Das hier dagegen ist ja wirklich so piratenmäßig gedreht, wie man es nur irgendwie machen kann für einen Film, der wirklich im Kino landet. Und das fand ich sehr prägend, das zu sehen, weil hier ist die Umsetzbarkeit viel näher als bei einem Pulp Fiction. Also wieder so ein bisschen wie bei Brick, das Thema Machbarkeit. Ich finde, das macht einen Film nochmal besonders, wenn du ihn siehst und denkst, vieles davon könnte man auch. Und es muss nicht alles so hochglanz sein, wie man es woanders erkennt. Und ein Dialog darf auch mal, und ganze Szenen dürfen sich auch mal nur um Dialoge drehen. Und diese Dialoge mögen um Nonsens, es mag sich um Nonsens handeln, aber dieser Nonsens charakterisiert die Figuren und bringt damit die Handlung voran und gibt ihr einen Anker, einen emotionalen. Und das hast du halt ganz stark bei diesen Gangsterfilmen von Guy Ritchie und eben zuallererst bei Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Und deswegen habe ich ihn als Ehrennennung drin. Wie stehst du denn zu Lock, Stock and Two Smoking Barrels?
Ehrlich gesagt, ich habe ihn nur ein oder zweimal gesehen.
Echt?
Ich müsste ihn auch noch mal gucken. Ich finde, der wurde dann damals übertroffen von Snatch.
Witter auch. Ich finde Snatch noch besser.
Das ist mein Lieblings-Guy Ritchie-Film. Ich muss es gestehen, ich bin nicht der größte Guy Ritchie-Fan. Ich mag seine früheren Sachen, ohne Frage. Ich finde, Snatch ist ja auch nie wieder rangekommen. Oh, aber er wiederholt sich zu viel in seiner Filmografie. Mhm. Und ich finde, das verwässert dann teilweise sogar die alten Filme, weil du das Gefühl hast, du hast es doch schon gesehen.
Und ich würde das Gegenargument bringen, ich finde, er würde sich mehr wiederholen, weil er macht jetzt sehr viele Auftragsarbeiten. Er war früher ein Autorenfilmer und jetzt macht er alle 3-4 Filme kommt wieder ein Autorenfilm von ihm und die anderen dazwischen sind Auftragsarbeiten. Sowas wie Aladdin.
Ja, ganz furchtbar. Deswegen, es ist zu lange her. Das war auch in einer Phase, wo ein Bube, Dabe, König, was ist das letzte Wort?
Gras.
Eine Rolle gespielt hat.
Jetzt hast du mich gekriegt mit der Frage. Nicht schlecht.
Ja.
Nee, aber ich finde auch heute noch, ich sehe den immer wieder gerne. Ich schaue den immer gerne im Doppelpack mit Snatch, also wirklich so Back-to-Back. Dann würde ich noch Rock'n'Roller dazu zählen. Das sind meine 3 Lieblingsfilme von ihm.
Also Rock'n'Roller mochte ich auch sehr gerne.
Ausgleichen 3 Gangsterfilme.
Ja, genau.
Aber ich finde, gerade wenn du die 3 hintereinander schaust, dann siehst du die Evolution seines künstlerischen Schaffens. Also wie er es schafft, immer besser zu inszenieren. Gerade bei 3 Filmen, die inhaltlich sehr nah beieinander sind. Es gab schon bei Snatch immer das Thema, ist das nicht eigentlich ein Remake von Lock, Stock and Two Smoking Barrels? Also in Teilen schon, bei Rock'n'Roller erst recht. Aber du siehst schön die Evolution von dem kleinen Filmemacher mit dürftigen Mitteln hin zur Hochglanz-Hollywood-Produktion wie Rock'n'Roller. Und deswegen sind diese 3 Filme sind super interessant hintereinander zu sehen. Wobei ich aber auch Snatch den mit Abstand am besten von den 3 Filmen finde. Aber Lock, Stock and Two Smoking Barrels, das ist auch einer dieser Filme, das ist ein bisschen wie bei The Big Lebowski, den kann ich immer gucken. Das wäre auch so ein Krankfilm, also die 2.
Beck-Lebowski kann ich aber auch immer wieder gucken.
Kann ich immer, also ich finde die ist so lustig. Ich hab mal durchgehend ein Schmunzeln, während ich diese Filme gucke. Es geht nicht darum, dass ich mir nochmal so auf die Schulter klopfe oder auf die Schenkel wie bei wie du bei Step Brothers, wo dir ein Banger nach dem anderen kommt, sondern wenn ich The Big Lebowski, Snatch oder Bube, Dame, König, Gras, wenn ich diese Filme einlege, fange ich an zu grinsen und höre nicht mehr auf, bis die Credits laufen. Und das gibt mir so ein gutes Gefühl daran. Was uns jetzt zu deiner Nummer 1 führt.
Ja.
Wir haben schon über Tarantino geredet.
Hat auch einen besonderen Grund, warum es die Nummer 1 ist. Ohne diesen Film würde ich nicht das machen, was ich mache.
Mhm.
Ich bin nach diesem Film nach Hause gerannt, habe meinen ersten Movieblog gestartet.
Mhm.
Und habe seitdem nicht mehr aufgehört, auch professionell über Filme zu sprechen, zu schreiben und alles Mögliche. Und das ist Inglourious Basterds.
Hm.
Das ist unfassbar. Ich war ein riesen Tarantino-Fan damals schon. Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill. Ich mag auch Death Proof. Ich mag auch Planet Terror sogar, das Gegenstück von Rodriguez. Und dann kam Inglourious Basterds raus. Ich so, oh, also das ist ja, ich weiß ja, wie die Geschichte ausgeht. Das wird ja nicht schön enden, ne? Mit dieser Einheit. Und dann war ich im Kino und der Film hatte ja ein sehr falsches Marketing, muss man auch sagen. Weil der Film wirkte halt wie so die Boondock Saints im Zweiten Weltkrieg ein wenig. Und zwar, du hast da so eine amerikanische Einheit, die Jagd auf Nazis macht. Und dann dachte ich, das wird einfach eine Exploitation-Szene nach der anderen, womit ich kein Problem gehabt hätte, will ich nur sagen. Aber du kommst rein und hast erstmal die fürchterlichste, aber gleichzeitig spannendste Sequenz direkt am Anfang, wo uns Christoph Waltz nochmal richtig vorgestellt wurde als Hans Landa. Und ich, okay, Tarantino ist richtig zurück mit Suspense. Also so richtig. Und es war der Film, wo ich auf alles auf einmal geachtet habe. Performances, Szenerien, Schnitt, Kamera, Spannungsaufbau, so all diese Sachen, auf die man so achtet, wenn man einen Film kritisiert, weißt du? Und gerade die Szene in der Taverne hat mich da nicht losgelassen. Das ist ein ganzes Kapitel, das ist ein Mini-Reservoir Dogs innerhalb Inglourious Basterds. Und auch dieses fulminante Finale und der Geschichtsrevisionismus und die wilden Charaktere, die teilweise gar nicht so viel Screentime haben, aber im Kopf bleiben. Der ist so ein bisschen, er hat für mich alles, was er bis dato gemacht hat, miteinander vereint. Es ist ein bisschen Pulp Fiction in der Hinsicht, neues Kapitel, oh, wir führen immer noch Charaktere ein. Eventuell haben die, ich meine, Michael Fassbender taucht erst im vorletzten Kapitel auf. Gleichzeitig ist es wieder sehr dialog-heavy. Gleichzeitig ist es auch ein Genrefilm, so ein bisschen Spaghetti Western Guys on a Mission, also angelehnt so an seine Arbeit, wo er sich voll den Genrefilm committed hat mit Kill Bill. Und was dabei rausgekommen ist, am Ende, wenn Al Dorain in die Kamera guckt und sagt, you know what, I think this might just be my masterpiece. Ich so, ja, ich glaube, das ist es. Ich bin in diesen Film, glaube ich, 6-mal ins Kino gegangen. Ich habe ihn mir direkt auf DVD geholt, habe ihn so häufig geguckt, dass ich, es gab eine Zeit, wo ich den fast jeden Tag geguckt habe und weiter analysiert, kaputt analysiert habe. Und es gibt ja Filme, ich weiß nicht, dir geht's wahrscheinlich ähnlich so. Ich denke, jeder in unserem Kreis, so in dieser Film-YouTuber-Bubble, wird den einen Film haben, wo Leute gesagt haben, jetzt muss ich irgendwie was machen. Jetzt muss ich irgendwie in diesem Bereich. Aber bei mir war es der. Aber nicht nur das. Es gibt ein paar Filme, die man eine Zeit lang so krass hoch und runter geguckt hat, dass man sie heutzutage gar nicht mehr so häufig schaut. Aber du kennst es, ich wette, andere kennen das auch. Manchmal gibt es so eine kreative Flaute. Manchmal hat man nicht so die Ideen, die man gerne hätte. Und einfach nur, um wieder Kreativität zu finden für Storytelling, für noch was, gibt es dann ein paar bestimmte Filme, die man sich anguckt. Und dann spürt man wieder diese Säfte.
Ja.
Bei mir ist es Inglourious Basterds, ganz klar. Den gucke ich und ich, okay, okay, mein Hirn wurde gerade wieder aktiviert. Ja.
Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, wie es bei mir war, als ich Inglourious Basterds zum ersten Mal gesehen habe.
Ich habe mit meiner Mom das erste Mal gesehen.
Deiner Mom?
Die hatte Schiss.
2009 war das, ne?
Ja, sie hatte Schiss, dass der Film halt sie sehr traurig machen wird. Und auch und der Anfang war ja auch fürchterlich. Also da sind die Tränen schon gekullert, ne? Ja. Und dass er in die Richtung geht und das Publikum aufgestanden ist und applaudiert hat bei der Szene im Kino, war ein unglaubliches Gefühl für uns beide. Ja.
Also die Szene, die du meinst, natürlich jetzt nicht mehr die vom Anfang, sondern die, als Hitler stirbt.
Genau.
Habe ich dir mal erzählt, wie Tarantino auf die Idee gekommen ist?
Ja, ich weiß, ich weiß. Das hat er auch erzählt bei Howard Stern und so weiter und so fort.
Ja, genau. Aber ich erzähl's mal für die Leute da draußen noch mal. Er hat sich mittlerweile angewöhnt, auch abends zu schreiben und so. Und als er aber dann seine Papiere, er schreibt das ja immer auf Papier, so zur Seite gelegt hat und in den beheizten Pool gestiegen ist, hat er über den Film nachgedacht. Und kurz vorm Schlafengehen oder in dem Pool ist ihm halt die Idee gekommen. Also er steckte wirklich mit seiner Story fest. Er wusste nicht, wie er weitererzählen soll. Und er ist auf die Idee gekommen. Also er ist auf eine Idee gekommen, hat sie auf einen Zettel geschrieben, hat sie neben das Bett gelegt. ist geschlafen, ist eingeschlafen. Nächsten Tag ist er aufgewacht, hat auf den Zettel geschaut und da steht drauf, Kill Hitler. Mhm. Das war die Lösung, um den Film dahin zu bringen, wo er jetzt ist. Und er hat sie dann auch 10 Jahre später mit Once Upon a Time in Hollywood, finde ich, wiederholt. Hat aber damit auch einen Moment geschaffen, wie ihn sonst nur in beiden Filmen einen Moment geschaffen, wie ihn sonst nur Marvel's Avengers Endgame hinkriegt. Also das, und die müssen aber 10 Jahre lang Filme aufeinander aufbauen lassen, damit du so einen Moment kreieren kannst, indem du diese Metaebene der Leinwand durchbrichst und alle Leute applaudieren.
Ja.
Und johlen. Das musste er erstmal schaffen und das hat er in Glorious Bastards geschafft. Und ich versuche mich gerade zurückzuerinnern. Ich habe da natürlich auch noch nicht in dem Business gearbeitet. Ich habe aber da schon studiert und ich habe in München gelebt. Und habe dann in Glorious Bastards gesehen und ja, das ist ein wahnsinniger Film. Ja. Ich persönlich sehe in meiner Top-Tarantino-Liste aber immer noch, ganz knapp noch hinter Kill Bill Volume 1 und 2 und Pulp Fiction. Das sind meine absoluten Lieblingsfilme von Tarantino. Dann ist wahrscheinlich schon Reservoir Dogs und dann kommt Inglourious Basterds. Aber wir reden von einem der Menschen mit perfektesten Filmografie, die man überhaupt noch haben kann in dem Business. Jeder andere Regisseur hat mehr Stinker drin, auch ein Christopher Nolan, als ein Tarantino.
Ja, also es ist halt, es ist unglaublich, seine Filmografie. Also 3 von seinen Filmen zählen zu meinen All-Time-Favorites. 3. Das ist Bastards, das ist Pulp Fiction, das ist Once Upon a Time in Hollywood.
Das war auf jeden Fall nicht mal ein Erweckungsfilm, weil da habe ich ja schon studiert. Und da war der Übergang ja auch zu fließend von jemand, der wie ich an der Kamera und in der Post-Production gearbeitet hat, hin zu jemandem, der irgendwas mit Film wirklich auch macht. Und wenn es nur darüber reden ist, das hat der Übergang viel zu fließend, um einen Film zu identifizieren, wo das dann bei mir der Fall war. Es gibt so ganz entfernt noch mein erster Auftritt von der Kamera. Weißt du, zu welchem Film das war? Mein allererster Auftritt von der Kamera? Mm-mm. Das war zu Man of Steel von Zack Snyder. Christopher Nolan hat ihn produziert. Insofern ist das nicht ganz falsch. Aber von Zack Snyder. Und da war ich in einem Talk gesessen von einem YouTube-Channel, den ich damals betreut habe, als freier Mitarbeiter. High Five hieß der. Mhm. Und mein Mentor und Entdecker, würde ich immer noch sagen, Nino von Ninotaco TV, mit dem wir ja die Folge über One Piece gemacht haben, wenn du dich erinnerst. Mhm. Nino hat mich gefragt, ob ich mich nicht mit auf die Couch setzen will, weil ich hatte da schon die Angewohnheit, die Moderatoren zu briefen, ihnen so Sachen zu erzählen zu den Filmen, über die sie gleich reden. Erwähne noch das und wer das gemacht hat und was er noch so gemacht hat und so weiter. Und dann hat Nino gemeint, kann nicht jemand anderes die Regie dieser Folge übernehmen und du setzt dich mit auf die Couch und nerdest ab? Und da habe ich dann so einen mega langen Monolog zu Man of Steel gemacht und zu Superman und was Superman einem bedeutet und Kill Bill Volume 2 zitiert. Und das war vielleicht das Erlebnis, das ich gebraucht habe, um als YouTuber anzufangen. Aber es war ja nicht der Film selbst. Deswegen hat der Film hier nichts zu suchen. Aber ich finde es schön, dass für dich in Glorious Bastards so diesen Meilenstein eigentlich markiert. Eigentlich ähnlich, und da haben wir jetzt einen Zirkelschluss, wie ich immer so gerne sage, zu meiner Nummer 5, also zum Anfang des Podcasts, bei mir war das ja Brick. Ja. Bei mir war Brick der Film, der gesagt hat, geh mal studieren und mach was damit. Mit deinem Drang, dich damit auseinanderzusetzen. Und bei dir war es in Glorious Bastards, deine Nummer 1. Aber meine Nummer 1 ist ein Film, der hat noch ein bisschen früher angefangen als dieser Moment des Studierens. Ich habe es leider schon oft erzählt, deswegen ist es vielleicht eine Platte, die ihr schon gehört habt. Das tut mir dann leid, aber nicht jeder Podcast-Hörer hört ja alle Folgen. Aber ich kann nur noch mal betonen, dass der wahrscheinlich prägendste Film meines Lebens, dass ich den mit 6 Jahren gesehen habe. Mit 6 Jahren. Weil ich ins Wohnzimmer gekommen bin, das weiß ich noch ganz genau. Mein Papa hat den geschaut. Also es ging gerade los. Wir gucken das ein bisschen zusammen. Und es lief halt damals zu dieser Zeit, und das auch jahrelang, lief jeden Samstagabend in der ARD, das weiß ich bis heute noch, um 22 Uhr rum James Bond. 22 Jahre lang. Und ich habe da zum ersten Mal James Bond Jagd Dr. No gesehen, meine Nummer 1. Und das ist nicht mal ein Bond-Film, den ich besonders gut finde. Es ist halt ein Connery-Bond-Film, deswegen mag ich ihn mehr als viele andere Bond-Filme, aber ich finde den nicht besonders gut. Ich finde, gerade im letzten Drittel verliert er sehr viel. Aber ich habe zum ersten Mal Sean Connery als James Bond gesehen. Und das war deswegen so mindblowing für mich, nicht weil Connery so gut ist, sondern weil das nicht der erste James Bond war, den ich gesehen habe. Mein Papa hat ja jeden Samstagabend einen James-Bond-Film geguckt. Und bei ihm war das in der Regel Roger Moore. Die liefen auch, glaube ich, gefühlt ein bisschen mehr als die Connery-Filme. Gibt ja auch streng genommen in der offiziellen Reihe einen mehr, vielleicht lag es auch daran. Aber mein Papa ist der Roger Moore-Typ. Und ich kannte nur Roger Moore. Und wenn du 6 Jahre alt bist, ist dir das Konzept des Schauspielers nicht bekannt. In der Regel. Eine Person ist diese Person. Es gibt halt einen James Bond. Es gibt keinen Roger Moore, es gibt keinen Sean Connery, es gibt einen James Bond. Und ich habe das nicht verstanden. Das war für mich ein Erweckungserlebnis. 2 verschiedene Leute können James Bond sein? Und wenn dem so ist, wer ist denn das Original? Wer war zuerst da? In meinem Kopf war das zuerst natürlich Roger Moore, den habe ich ja zuerst gesehen, also war der zuerst da. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, der andere Film sieht älter aus als das von Roger Moore. Kann das sein, dass Dr. No davor war? Die Miss Moneypenny sieht auch jünger aus. Das muss doch so sein. Und dann habe ich angefangen, Fernsehzeitschriften zu studieren. Und ich sage jetzt bewusst das Wort studieren. Ich habe mich jede Woche, habe ich die Fernsehzeitschrift, die bei unserer Zeitung beilag, habe ich rausgenommen. Als erstes, bevor irgendwie die verloren gehen könnte im Haushalt, habe ich mir die Fernsehzeitschrift genommen, hat eh keinen anderen im Haushalt interessiert. Und ich habe die studiert, ich habe die gelesen, ich hab mir markiert, welche Filme diese Woche im Fernsehen kommen und habe sie mir angeschaut, wenn sie empfohlen worden sind. So habe ich auch Pulp Fiction das erste Mal gesehen. Das war jetzt ein paar Jahre später, aber so habe ich auch Pulp Fiction das erste Mal gesehen, weil mir die Fernsehzeitschrift gesagt hat, hat die Goldene Palme gewonnen, junger Superstar-Regisseur, Autorenfilmer, muss man gesehen haben. Okay, gut, schaue ich. Pulp Fiction, okay. Videorekorder wird programmiert. Und so war es dann übrigens damals schon mit 6. Es wundert mich selber, dass ich mit 6 Jahren schon den Videorekorder programmieren konnte. Und ich habe jeden Samstag, habe ich mir auf Videokassette den neuesten James-Bond-Film aufgenommen. Und ich habe dann bis zum nächsten Bond-Film eine Woche lang nichts anderes getan, als jeden Tag einen James-Bond-Film gucken. Entweder den, der gerade lief, und dann so eine Abwechslung zu den anderen, die ich davor schon auf die Videokassetten überspult hatte. Und erst wenn die endliche Anzahl an, ich sag mal, 5 bis 10 Videokassetten erreicht war, dann wurde angefangen, wieder Filme zu überschreiben. Und so ging das jahrelang. Ich habe jahrelang Bond-Filme geschaut, jeden Tag. Und das hat mich halt zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Als jemand, der sich für das auch dahinter interessiert und gleichzeitig fasziniert ist, so ganz kindlich von dem, was wir da eigentlich sehen. Immer noch. Und das fing eben an mit James Bond, Jagd Dr. No mit 6 Jahren. Und jetzt lass mich vielleicht noch eine Anekdote dazu erzählen, was vielleicht ganz gut passt. Das war ja, wir sind ja beide in einer Fernsehgeneration aufgewachsen. Wir sind in einer VHS-Generation aufgewachsen. Ich finde, das kann man sich ja heute schon gar nicht mehr vorstellen, wie das dann ist mit dem Streaming-Zeitalter, wie überfordert man eigentlich sein muss. Ich bin als erwachsener Mensch ja schon überfordert, wenn ich das anmache und nicht weiß, was ich gucken soll. Also, ich weiß nicht, ob es bei dir vorkommt, aber ich gucke manchmal eine Stunde lang auf Netflix, was ich eigentlich sehen will, um dann zu dem Schluss zu kommen, ich will gar nichts davon sehen, ich mache lieber was anderes. Ja. Weil ich bin mit der Überforderung an Auswahl, also ich bin damit überfordert und dazu ist sogar ein wissenschaftliches Phänomen, dass Leute eher entscheiden, wenn sie wenig Auswahl haben.
Ja, ist auch so. Ist auch in Restaurants so.
Ja. Es ist ein wissenschaftlich belegtes Phänomen, so rum wollte ich es eigentlich sagen. Und jetzt pass auf, in einem meiner Heimaturlaube, das war letztes Jahr, habe ich mit meinem Bruder so auf der Couch gesessen und mit meinem kleinen Neffen, damals noch 7. Und ich glaube, wir haben auch darüber diskutiert, was wir jetzt gucken wollen, was wir spielen wollen, was auch immer. Und es war Freitagabend, glaube ich. Und weißt du, was letztes Jahr Freitagabends immer auf ProSieben gelaufen ist?
James Bond?
James Bond Filme. Und zwar um 20.15 Uhr, glaube ich sogar. Ja, doch, 20.15 Uhr. Also wirklich, ich finde das so schön, dass an so einer Stelle das alte klassische Fernsehen eigentlich zurückkommt und sagt, es gibt halt immer noch irgendwo ein Publikum für ganz klassische James-Bond-Filme, die diese Regelmäßigkeit, wie damals bei uns vor über 20 Jahren, haben wollen, dass zur gleichen Zeit, am selben Wochentag, immer ein James-Bond-Film läuft. Das haben die ewig durchgezogen. Ich weiß nicht, wie lange sie es durchgezogen haben, aber sie haben zumindest alle Filme mal durchgezogen. Ich glaube, die haben sogar wieder von vorne angefangen. Also sie haben dann so einmal so sind so im Kreis gelaufen. Und es lief auch noch einer meiner absoluten Lieblings-James-Bond-Filme, Der Hauch des Todes mit Timothy Dalton von 1987. Und ich und mein Bruder sehen das so. Und mein Bruder hat ja auch viel mit mir die Bond-Filme geschaut. Und wir haben überlegt, ist denn mein Neffe schon so weit? Ach, egal, wir können ja mal so ein bisschen reingucken. So, und wenn es schlimm wird, machen wir aus oder er muss weggucken. Und das ist auch noch einer der härteren Bond-Filme. Und es gibt so Momente, da durfte er da nicht hingucken. Und es gab einen klaren Moment am Anfang des Films, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt reicht's, jetzt gehst du ins Bett. Aber das hat ihn geprägt. Der hat es gesehen und war begeistert und hat mir die ganze Zeit Fragen gestellt. Ist das der Böse? Aha, aha. Und das, er ist Spion, aha, James Bond, aha, aha. Und das war jetzt alles letztes Jahr und er war 7, jetzt ist er 8. Er spielt gerne Geheimagent. Er liebt all das. Und du warst leider auch nicht dabei, als wir diesen 3-Fragezeichen-Podcast gemacht haben. Und da habe ich ja schon erzählt, dass ich ihm jetzt auch 3 Fragezeichen, das ist nicht ganz Spion, aber Detektiv geht schon in eine Richtung, dass ich ihm das Hörspiel von 3 Fragezeichen Kids geschenkt habe und mit ihm Erbe des Drachen geguckt habe. Und er ist so begeistert davon. Überhaupt dieses ganze Geheimagenten-Thema, das wir letztes Jahr aufgemacht haben, verfolgt ihn immer noch. Also er ist, er hatte da so eine Ninja-Phase, die wurde jetzt von der Geheimagenten-Phase abgelöst. Jetzt gerade hat er eine Zelda-Phase, was auch sehr schön ist. Aber das, was James Bond in ihm ausgelöst hat, das ist immer noch nicht weg. Und ich sehe mich gerade selber sehr an ihm. Und auch das ist vielleicht noch ein Grund, warum er hier hingehört.
Und James Bond geht jetzt in die Hände von Amazon.
Ja, das ist ganz frisch. Einen Tag vor der Aufnahme hier haben die Broccoli-Geschwister, also Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die sind ja Halbgeschwister, und die Erben von Albert R. Broccoli, der
Verwandte James Bond. Von Tomate und Sellerie.
Genau. Er hat mit seinem Co-Produzenten Tomate und Sellerie hat er die Bond-Reihe, wie wir sie heute kennen, erst gestartet. Das war ja nicht mal die erste Verfilmung. Es gab sogar eine schon in den 50ern von Casino Royale. Er hat die Reihe, so wie wir sie heute kennen, gestartet. Die Kinder haben sie fortgeführt. Ich glaube, ab Brosnan in Hauptverantwortung. Bis jetzt. Ja, sie haben das jetzt an Amazon übergeben. Und das ist, fühlt sich halt so an, als würde ein Familienbetrieb aufgeben und endgültig an ein Franchise übergeben werden.
Rings of Bond.
Rings of Bond. Cock Rings of Bond.
Ja, also weil Rings of Power hat ja schon richtig gut funktioniert auf Amazon. So, ich glaube, es ist in sehr guten Händen.
Das ist ein eigenes Thema, über das ich auch noch ein bisschen nachdenken muss. Aber ich fühle mich momentan eher negativ davon überwältigt, weil einer der Streitpunkte, die sie ja hatten bis vor kurzem, also sie haben schon länger mit MGM gearbeitet und MGM, also die letzten paar Filme wurden von den MGM Studios produziert, die gehören aber Amazon. Also das heißt, die arbeiten schon länger zusammen und die wollten auch in Zukunft zusammenarbeiten. Gerüchteweise gab es da Streitpunkte, wie man dem Franchise weiterverfährt. Sie wollten so weiterverfahren, wie sie es seit 60 Jahren machen. Und Amazon soll angeblich gerne eine richtige Franchisierung angestrebt haben, wie sie Ian Malcolm ja auch sieht, mit Packaging und Staying on the Shoulders of Giants. Und eventuell erwartet uns genau das jetzt. Man kauft ja nicht für Milliarden ein James-Bond-Franchise und macht nichts damit.
Nee. Ja. Uff, bittere Note, mit der wir beenden. Aber egal. Das war doch mal eine Liste. Meine Fresse.
Ja, ich glaube, es geht mir auch deswegen die News so nahe, weil es halt mit meiner kindlichen Faszination spielt und ich Angst habe, dass das verloren geht.
Weißt du, Red Letter Media hat dazu was, und zwar so ein Clip. How does it feel to watch all of your favorite IPs go burn up oder go down in flames? Mm. Feels great. Weißt du, das Ding ist, irgendwann trifft's auch das Franchise, um das sich du da draußen gerade juckst. Weißt du, irgendwann trifft's auch dich. So, und dann erklär mir doch mal, wie bitter ich bin.
Ich will aber nicht auf so einer negativen Note enden.
Nein, weißt ich du, auch
das,
nicht.
Das Positive ist, guck mal, all diese Dinge, vieles von dem, was wir besprochen haben, hat eine Fortsetzung gekriegt, schlechte Fortsetzung gekriegt. Ne? Also wir reden ja auch von Jurassic Park, wir reden auch von Star Wars. Es gibt genug Punkte, an denen einiges davon verbrannt wurde. Selbst wenn du Lock, Stock and Two Smoking Barrels von Guy Ritchie nimmst, der hat ja so viele schlechte Filme auch danach gemacht. Und trotzdem, dass all das, was uns so geprägt hat, das hat diese Faszination ja nie verloren. Da kann kommen, was will. Das ist für immer ein Marker in unserer Lebenslinie.
Ja,
um es ein bisschen esoterisch klingen zu lassen. Und deswegen hat es uns geprägt. Deswegen sind wir, wer wir sind.
Ja,
und deswegen sitzen wir hier und reden miteinander. Ich würde echt behaupten, ich glaube, jeder einzelne dieser Filme der 5, die ich hier genannt habe, hat dazu geführt, dass ich jetzt hier sitze und mit dir rede.
Ja, und ich weiß definitiv, wenn du das nächste Mal hier bist, gucke ich mit dir Gremlins 2.
Ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt noch kommen wird, aber okay. Du machst mich neugierig.
Und ich will glaube,
Tarantino widerlegen können oder bestätigen.
Ich glaube, dass du Gremlins 2 auch wesentlich mehr feiern wirst als Gremlins 1. Bin ich mir ziemlich sicher.
Kann sein.
Er ist crazy. Er ist so crazy. Ich bin allein gespannt, wie du damit klarkommst, dass wir dort landen nach Teil 1. So. Ich lieb's.
Hast du eigentlich Dr. No je gesehen?
Ja, Dr. No habe ich gesehen.
Wie hast du den denn noch in Erinnerung?
Ey, schlecht, muss ich sagen. Mhm. Also nicht, dass der Film schlecht ist, aber schlecht in Erinnerung. Mhm. Also, dass ich mich nicht mehr so gut... Aber das ist nicht... Dr. No... Ja doch, habe ich gesehen. Ich erinnere mich besser an Goldfinger mit You expect me to talk? No, I expect you to die!
No, Mr. Bond, I expect you to die! Ich hab jetzt gerade die perfekte Werbeüberleitung und den perfekten Rausschmeißer für den Podcast gefunden.
Bitte.
Okay, lass mich das jetzt miteinander verbinden. Ein Fun Fact, den ich neulich erst über Dr. No gelernt habe, den ich nicht kannte.
Bitte!
Pass auf. Also erstens die Werbung in eigener Sache. Wir haben ja noch Merchandise für euch. Wenn ihr nicht wisst, was, schaut gerne mal in die Shownotes dieses Podcasts. Da gibt's ein exklusives Podcast-Shirt zu uns. Und gerade wenn ihr Uwe heißen solltet, ist das genau das Shirt, das ihr schon immer tragen wolltet. Das ist das eine. Und jetzt kommt meine Anekdote. Pass auf, die ist relativ mindblowing.
Let's go.
Die Tatsache, dass wir blaue Hemden tragen. Es gibt blaue Hemden. Ist ja schon mal, ich bin nicht der Typ für ein blaues Hemd, aber du hast schon mal ein blaues Hemd gesehen.
Ja, ich kenne das Konzept eines blauen Hemds, ja, wenn das die Frage ist.
Das geht auf diesen Film zurück. Das ist crazy. Okay. Zu der Zeit, und ihr könnt euch das mal anschauen, Filme aus den 60er Jahren oder Fotos aus den 60er Jahren. Es hat jahrelang kein Mensch, oder vor allem 50er Jahre müsst ihr euch eigentlich anschauen, weil der kam 62 raus. Und der hat ja allerdings geändert. Die Leute haben weiße Hemden getragen. Egal, wie der Anzug sonst aussah. Schwarz selten, eher grau, braun, was auch immer. Weiße Hemden hat man dazu getragen, keine blauen. Der das geändert hat, war Sean Connery in Dr. No, der ein französisches blaues Hemd trägt. Das hat so einen französischen, wie sagt man noch mal, da an den Ärmeln, so einen französischen Schnitt mit so Manschettenknöpfen. Mhm. Und das ist blau. Und Dr. No war der Lieblingsfilm von John F. Kennedy. Und dass John Connery auch dieses blaue Shirt rockt und darin so gut aussieht, war der Grund, warum John F. Kennedy als erster Präsident der Vereinigten Staaten ein blaues Hemd getragen hat. Krass. Und damit hat John F. Kennedy, weil Dr. No sein Lieblingsfilm war, das populär gemacht, dass man das tragen kann. Und auf einmal haben Leute in den USA blaue Hemden getragen. Und das geht nur darauf zurück, dass Sean Connery in Dr. No in dieser einen Szene das Sakko weggelegt hat, sich mit einem blauen Shirt dahingesetzt hat, einen Schalldämpfer auf seine Walter PPK geschraubt hat und einen unbewaffneten Mann erschossen hat. Was sowieso für die Kinogeschichte ein krasser Moment ist, dass der Held einen gefangen genommenen Bösewicht einfach kaltblütig tötet. Das hat er in diesem blauen Hemd getan mit diesen auffälligen Ärmeln. Und das hat John F. Kennedy dazu inspiriert, das zu tragen. Und wir alle können jetzt in jedes C&A gehen und ein blaues Hemd kaufen. Das liegt nur an diesem Film. Das heißt, indirekt hat dieser Film auch euer Leben geprägt.